Das ist okay. Wir kaufen die Zeit aus, loben und preisen den Herrn, beten ihn an. Vater des Lichts, alles kommt von dir. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Wir stehen auf und preisen unseren Gott. Vater, ich danke dir, dass du auch heute dein Licht scheinen lässt in unserer Mitte. Du bist das Licht der Welt. Und wer dir nachfolgt, der folgt nicht in der Dunkelheit. Der hat immer gutes Licht, helles Licht, klares Licht. Und wo Licht ist, da ist auch Leben. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Preis Gott. Die Stimmen zum Herrn emporheben und sagen, Herr, ich will dich loben. Ich will dir gehören. Ich will dich lieben. Ich will für dich da sein. Lass uns den Herrn gemeinsam mit unseren Stimmen ihn preisen. Herr, ich will dich loben. Ich will dich preisen. Meine Augen wollen dich sehen. Mein Herz will dich erfassen und ergreifen. Halleluja. Herr, du berührst jeden, der sich jetzt zu dir ausstreckt. Und wir strecken uns jetzt aus. Oh Herr, wir strecken uns aus zu dir. Du bist würdig, Lamm Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich bete dich an. Bete ihn an. Preise ihn. Nimm dir Zeit, Gott zu rühmen. Mach deinen Mund weit auf, sagt die Bibel. Halleluja. Lass dein Herz fließen. Lass deine Seele sprechen. Lass dein Inneres reden und Gott loben und preisen. Ihm Danke sagen. Öffne meinen Mund, Herr. Öffne unsere Münder heute Abend, dass wir dich loben und preisen. Herr, du bist der Gott, du bist der Herr, du bist der König, du bist unsere Majestät. Du hast das Sagen heute Abend. Halleluja, reinige unsere Lippen, unsere Sinne, unsere Gedanken, unsere Augen, unser Gefühl, Herr. Reinige und heilige dein Volk, so damit wir die ganze Fülle deiner Herrlichkeit erfassen und begreifen können. Ich danke dir, 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 oh Herr, ich danke dir, dass ich dir danken darf. Halleluja, Halleluja. Herr, du bist hier. Du bist hier und ich will dir danken. Und ich will die Freiheit mir nehmen, deinen Namen zu rühmen und zu erzählen, was du tust. Du bist ein guter Vater. Halleluja. Ändere unser Gott. So wie du, oh Herr, verwandle du mich, verändere du mich. Herr, lass mich nicht auf der Strecke bleiben. Ich will das Ziel erreichen. Amen. Sag deinem Nachbar, ich will das Ziel erreichen. Halleluja. Bleib nicht auf der Strecke. Bleib nicht unterwegs auf dem halben Weg stehen. Schau nicht zurück. Du willst das Ziel erreichen, ich auch. Amen. Preis Gott. Wir fangen an und wir wollen aufhören in der Herrlichkeit Gottes. Lass uns Platz nehmen. Heute Abend zögere nicht, warte nicht zu lang. Kannst warten und dann verpasst du was Wesentliches, was Wichtiges. Und wie oft haben wir so verpasste Gelegenheiten in unserem Leben? Wie viele? Das ist eine ganze Menge. Warum wartest du so lange? Das ist meine Botschaft. Und ich will einfach dich ermutigen, nach vorne zu schauen. Aber trotzdem, ich lade dich ein für morgen früh. Du siehst, der Tisch ist gedeckt und alles bereit. Die Hochzeit. Morgen 11 Uhr seid ihr zur Trauung eingeladen. Und dann wird die Gemeinde, die sich angemeldet haben und auch, ja, wir haben noch genug Wasser. Wir wissen, wie man aus Wasser Wein macht. Und wie man mit fünf Brötchen, 5000 speist, also das kriegen wir schon hin. So, ich möchte euch einladen, wenn ihr da sein wollt, kommt und seid dabei. Dann 19 Uhr abends haben wir Gottesdienst hier und das Thema wird sein, Gott hat alles, was du brauchst. Ich bin berührt von Gott schon, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Gott hat alles, was du brauchst. Wenn dir etwas fehlt, dann gehört dir dahinter verklopft. Denn dann bist du selber schuld. Wenn du das nicht holst, Gott hat alles bereitgelegt. Im Angesicht deiner Feinde ist alles gedeckt. Bedien dich. Ich weiß noch nach der Wende, die Leute, die standen mir ständig, die aus der DDR, Gott segne sie, Also früher, die der Herr Ostberlin, die standen da, die haben nur geguckt, wir wollen nur sehen. Die haben ihre 100 Mark bekommen und die wollten nur gucken. Und so viele Menschen, die kommen in die Versammlung und wollen nur gucken. Du sollst nicht gucken, sondern kaufen. Und die Bibel sagt, kaufet umsonst. Wo gibt's das? Nur beim Heiland, umsonst. Praise God. Also, Gott hat alles, was du brauchst und noch mehr. Und dann habe ich für die Mütter am 10. Mai, also Sonntag, 10 Uhr, einen besonderen Gottesdienst für die Mütter. Ja, ich will die Mütter überraschen, aber auch eine Botschaft für die Mütter. Ich werde ein Thema anschneiden und ich werde dir sagen, warum so vielen Menschen schlecht geht. Warum so viele Menschen ihr Leben verkürzen. Und warum viele gar nicht alt werden und warum viele zu nichts bringen, da steckt ein Geheimnis dahinter. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und wir wollen die Mütter morgen ganz besonders, nicht morgen, am Sonntag früh ganz besonders ehren. Ich möchte euch alle einladen und ich habe euch auch angekündigt, bring, wenn du deine Mutter nicht mehr da ist, ist ja nichts schlimm. Deine Mutter ist bei Jesus. Und bring ein Bild von deiner Mutter und wir wollen Gott für diese Mutter danken, die dir das Leben geschenkt hat. Und wir haben Grund, für unsere Mütter zu danken, denn du hast nur eine Mutter. Egal, ob sie fromm ist oder nicht fromm ist, egal, ob sie gut oder schlecht war, manchmal konnte sie nichts anderes als das, was sie in ihrer Geschichte erlebt hat. Viele Mütter kommen aus der Kriegsgeneration. Sie haben schreckliche Dinge erlebt und miterfahren. Und manche haben kein gutes Zuhause gehabt, denn in der Zeit herrschte auch Hitler noch und Nationalsozialismus. Da sind die Leute auch sehr gestört gewesen. Also stör dich nicht an deine Mutter, wenn sie irgendwelche Probleme hatte. Deine Mutter ist deine Mutter und die Mutter ist eine Repräsentantin Gottes. Ich habe eine Botschaft auch für Männer und Frauen, eine Botschaft von Gott. Du sollst deine Mutter ehren. Wenn du deine Mutter nicht ehren kannst, kannst du auch Gott nicht ehren. Denn das ist so die Vorarbeiter Gottes. Die sind nur so Wegweiser auf Gott. Okay, warum wartest du so lange? Heute ist mein Thema oder meine Botschaft sei nicht so langsam. Weißt du, komm schneller auf Touren, zögere nicht, lass dich nicht aufhalten und vor allem lass dich nicht ablenken. Wir werden so schnell abgelenkt. Wir können uns nicht mehr konzentrieren. Unsere Gesellschaft, unsere Generation heute ist eine Gesellschaft, die sich nicht mehr konzentrieren kann. Dein Fokus, deine Konzentration, dein Augenmerk ist so wichtig, was du auch erreichst oder nicht erreichst. Wenn du dich nicht auf das Wesentliche konzentrierst, wenn du nicht Prioritäten in deinem Leben setzt, kommst nicht ans Ziel. Prioritäten. Weißt du, was ist deine Priorität heute? Eine Familie, die musikalisch ist, die werden musizieren Tag und Nacht. Sogar im Traum werden sie musizieren. Eine geistliche Familie, eine gläubige Familie, die werden die ganze Zeit sich mit Gott beschäftigen. Eine Familie, die Jesus liebt, die werden sich die ganze Zeit mit Jesus beschäftigen. Morgens Jesus, mittags Jesus, abends Jesus. So, sie werden voll von Jesus sein. Von was ist dein Herz voll? Nur von Geld? Nur von vergänglichen Dingen, materiellen Dingen? Was denkst du den ganzen Tag? Was erfüllt deine Fantasie? Krimis, Horror, Ängste, Zweifel, Sorgen, Bedrückung? Paulus schreibt an die Galater, liebe Galater, ihr habt so schön angefangen. Wer hat euch aufgehalten? Wer hat euch blockiert? Und da kamen Juden, die haben gesagt, ihr müsst das, ihr müsst das, ihr müsst das. Die haben nicht kapiert, dass die Gnade ausreicht, um in das Reich Gottes zu kommen. Die Gnade Gottes. Wir führen ein von Gott geplantes Leben. Wir müssen immer gucken, dass wir mit der Zeit Gottes mitkommen. Also, dass wir nicht zurückbleiben, dass wir Jesus nicht voraneilen und auch nicht hinterherhinken. Also im Gleichschritt mit dem Herrn. Und es gibt Dinge, die haben Eile und manche Dinge haben Weile. Also manche Dinge sind sehr präsent, die sind wichtig. Und wir sollten Prioritäten setzen. Was ist das Wichtigste und was ist nebensächlich, dass du auch so noch so nebenbei mitnimmst? Was erwartest du von Gott? Viele Leute, die erwarten von der Bibel zum Beispiel viel zu viel. Die erwarten, dass die Bibel über Schöpfung was sagt, über Naturwissenschaft was sagt, über dies und jenes sagt. Die Bibel, die hat einen ganz bestimmten Zweck. Die Bibel hat einen Zweck, dich in den Himmel zu bringen. Früher gab es so die Fahrpläne bei der Bundesbahn, dann konntest du nachgucken, wo du umsteigen kannst und so weiter. Schön ist auch, wenn es noch Beschreibung gibt daneben, also hier haben sie eine Sehenswürdigkeit, hier können sie das noch erleben, da gibt es ein gutes Restaurant, die haben eine gute Suppe. Das ist okay, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du weißt, wo du bei der nächsten Station umsteigen kannst und deshalb, dass du den Zug nicht verpasst. Viele Menschen verspielen ihr Leben. Sie warten zu lange und des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Immer, wenn ich mal verheiratet bin, wenn ich mal Geld habe, wenn ich ausgelernt habe, wenn ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, wenn ich getauft werde und wenn ich das und was weiß ich, wir können auf die, alle Gebiete, überall gibt es so dieses teuflische Möbelstück, die lange Bank. Immer wieder später, später, später. Und eines Tages ist dann zu spät. Andere Menschen, die ziehen an unnötige Lasten, die kommen gar nicht auf Touren, weil sie zu viel schleppen, besonders Frauen. Sie schleppen die ganze Familie, die ganze Sippe, den ganzen Haushalt. Sie müssen den ganzen Laden ziehen. Überleg einmal, ist das deine Berufung? Wie oft tun wir so Unnötiges, so Unbrauchbares, Sinnloses? Und der Feind versteht ganz raffiniert, dir Lasten aufzubürden, die nicht von Gott sind. Und versucht dich da einzuspannen in Dinge, die nichts bringen, die dich nicht fördern, die dich nicht aufbauen. Wir beschäftigen uns mit so viel Nebensächlichkeit. Lass uns ganz ehrlich sein. Verspiel nicht dein Leben. In Österreich habe ich eine Uhr mal, ich weiß nicht, irgendwo so im Tiroler Land, da ist eine Kirchenuhr und da sind nicht 1, 2, 3 und die Uhr, also die Zahlen, sondern es ist ringsherum um diese Uhr rumgeschrieben, nütze deine Zeit. Nütze deine Zeit. Und wie schnell vergeht die Zeit? Wie schnell wirst du alt? Und der Teufel versteht mit Nebensächlichkeiten, dich müde und träge zu machen. Und Müdigkeit und Trägheit ist ein Zeichen der Endzeit. Sie wurden alle schläfrig, auch die klugen Jungfrauen, nicht nur die Dummen und Törichten, auch die Klugen. Sie wurden erschöpft, sie waren enttäuscht, der Bräutigam kam nicht, wie er kommen sollte, sie sind ausgebrannt und so weiter. Jesus will dich von der Müdigkeit erlösen. Er sagt, lasst uns aufstehen, denn der mich verraten will, oder die Endzeit hat begonnen. Judas kommt. Die Jünger wurden schläfrig im Garten Gethsemane. Als der Heiland um die wichtige Sache kämpfte, da wurden sie alle schläfrig. Sie haben keine Ahnung gehabt, was Gott wirklich vorhat, in was für einer Zeit sie leben, wie kritisch, wie gefährlich die Zeit war. Und auch heute, wenn ich so die Menschen angucke, die meisten, die leben so Larifari. Nimm die Stunden, wie sie kommen, machen was, machen nichts draus. Aber wir sollten die Zeit auskaufen. Kaufe die Zeit aus, nütze die Zeit aus. Wenn du die Zeit nicht nützt, nützt der Teufel in deinem Leben die Zeit aus. Beschäftig dich. Und manchmal, ich denke, auch die Jünger damals, die haben sich gefragt, was macht doch der Heiland? Der betet und schreit und schwitzt Blut und Wasser und so weiter. Was hat er überhaupt? Du fragst dich manchmal, was hat Gott mit immer wieder so eindringlich mit prophetischen Warnungen, mit inspirativen Botschaften und sagen, Kind, mach ernst, beeile dich, eile, rette deine Seele, du weißt nicht, ob du morgen noch da bist. Viele Menschen haben keine Einsicht über die Zusammenhänge in der unsichtbaren Welt. Die haben keinen Überblick, was will Gott, was ist Gottes Plan. Die denken nur so Halleluja, ein bisschen jodeln und ein bisschen singen, das ist die Hauptbeschäftigung. Nein, wir sind bestimmt von Gott den Thron zu erreichen und zwar so schnell wie möglich auf den nächstbesten Weg. Das ist unsere Bestimmung. Komm heim, zum Herrn kommen, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Und der Schock wird eines Tages bei den Christen groß sein und sie werden dastehen als vom Pferd getreten, verdattert. Ja, wo ist mein Leben geblieben? Wo sind meine Tage? In der Bibel heißt es, wer auf den Wind achtet und der wird nichts sehen und wer auf den Sturm achtet und so weiter, aufs Wetter achtet, der wird nichts ernten und dann ist der Sommer vorbei. Und wie schnell ist der Sommer vorbei? Wir haben ja bald Weihnachten. Wir haben schon Mitte des Jahres, jetzt wir haben Mai. Die Stunden fliehen. Und was hast du von deinem Leben, was hast du erreicht? Was hat Gott in deinem Leben erreicht? Dann fragt man sich, was habe ich falsch gemacht, wenn man dann das, was daneben geht, wo habe ich den Anschluss verloren? Und dann versucht man, die Schuld immer bei anderen zu schieben. Und das ist teuflisch, die Schuld beim anderen zu schieben. Die Schlange, die Eva, der Adam, die sind schuld. Und dann die Dämonen sind schuld. Der Lehrer ist schuld, die Eltern sind schuld. Weißt du, du bist schuld. Du hast die Zeit nicht ausgekauft, die Zeit nicht genützt, du hast nicht aufgepasst. Wer hat euch verzaubert, Galater? Wer hat euch aufgehalten? Wer hat euch mit Dingen beschäftigt, die nichts bringen für die Ewigkeit? Die nicht Gottes Anliegen waren, so auf Nebengleis. Der Teufel versteht dich auf Nebengleis zu bringen. Zögere nicht zu lang. Erkenne, wo du stehst, erkenne die Zeichen der Zeit. Es ist Endzeit. Die Sache Gottes hat Eile. Die Sache Gottes hat Eile, auch in deinem Leben. Eile, rette deine Seele. Bist du schon durch? in deinem Heil, in deiner Erlösung? Hast du all das schon, was Gott dir geben möchte? Eine ganz große, schlimme Frage, die ich stelle. Ich schockiere dich jetzt vielleicht ein bisschen, aber du musst wissen, ich bin gerettet. Jetzt kann von mir aus die Welt untergehen. Mein Name, ich weiß ganz genau, steht im Buch des Lebens. Ich und mein Haus, wir werden gerettet, wir sind durch. Und solange du noch nicht durch bist, solltest du mit Furcht und Zittern an deiner Seligkeit arbeiten. Komme ich durch? Herr, was muss ich tun? Was fehlt mir noch? Was brauche ich noch? Wo mangelt es noch in meinem Leben? Wo bin ich noch an diese Erde, an diese Welt gebunden? Wo stelle ich mich diesen Menschen, den Weltmenschen, diesem System noch gleich? Und du merkst, wovor du Angst hast. Das, was dich bedrückt, das, was dich verunsichert, das ist, was dich anhängt und anklebt. Weißt du, da ist plötzlich alles verspielt und das Leben ist vorbei. Der Zug ist abgefahren, der Sommer ist vorbei, die Ernte, die ist draußen, die vergammelt, verfault. Dein Leben ist vorbeigegangen und du hast nichts von deinem Leben gehabt. So viele Menschen füllen ihr Leben mit Jahre, aber nicht ihre Jahre mit Leben. Und das ist eine Tragödie. Deine Jahre müssen mit Leben gefüllt werden. Und lieber lebst du nur ganz kurz und erreichst sehr viel. Und versuche mit deinem Leben in kurzer Zeit viel erreichen. Mach aus deinem Leben das Optimale. Und je schneller du dich dran machst, desto schneller erreichst du und desto mehr erreichst du. Weißt du, Satan hat so viele Jahre in deinem Leben schon gefressen, so vertrödelt. In der Schule vertrödelt, musst nachsitzen. Was hätte aus dir werden können? Du hättest manches überspringen können. Und es gibt Kinder, die manche Klassen überspringen, weil sie fleißig sind, weil sie alles dran setzen. Nicht, dass sie besonders begabt werden, nein, sie setzen alle Energie dran. Und es liegt an uns, wie weit und wie schnell wir vorwärts kommen. Der Teufel ist ein Fresser und viele erlauben dem Teufel, dass er ihre Jahre frisst, ihr Geld frisst, ihre Familie, ihren Frieden auffrisst, ihren Glauben, so wie gewonnen, so zerronnen. Du gebrauchst das nicht und das alles, was du nicht gebrauchst und nicht verarbeitet hast und nicht in Sicherheit gebracht hast, das frisst der Teufel. Deshalb eile, rette deine Seele und selbst wenn du wie ein Brand aus dem Feuer gerettet wirst, eile. Dein Geld, bring dein Geld in Sicherheit. Du hast so wenig Geld und dieses wenige Geld solltest du in die Ewigkeit investieren. Was kann ich für mein Geld in der Ewigkeit kaufen? Was kauft man beim lieben Gott? Ein Rabbi, der war mal ganz schlau und sagte, lieber Gott, das, was jetzt hier in diesem Hut, was ich eingesammelt habe, als Kollekte in dieser Mütze, das gebe ich dir. Ich schmeiß alles nach oben und was zu mir kommt, das behalte ich. Und das, was du haben willst, hol das, ich schmeiß dir hoch. Und natürlich hat er das auch gemacht und das meiste kam runter. So kann man Gott nicht, oder so kann man Schätze nicht im Himmel sammeln. So auf diese Art geht es nicht, wir müssen einen anderen Weg finden. Gott sagt in Maleachi, ich muss nur entschuldigen, ich bin das Wochenende immer noch beim Zehnten irgendwo. Ich bin hier beim Zehnten gelandet, weil Gott hat mir eine spezielle Offenbarung zum Thema Zehnten gegeben. Nicht, dass ich dein Geld will. Ich brauche dein Geld nicht. Und ich kann für dein Geld mir sowieso nichts kaufen. Entweder gibst du Gott oder kannst du dein Geld behalten. Das also, mir geht es nicht um Geld und ich bin nicht wie die manchen Evangelisten, die nur Geld betteln und den Leuten Geld aus der Tasche ziehen. Nein, mir geht es nicht um Geld, mir geht es um ein Prinzip. Du sollst reich werden in der Ewigkeit. Du sollst von deiner Ewigkeit etwas haben. Und du sollst nicht eines Tages sagen, der Herr Matthäus hat mir nicht gesagt, wie ich reich werde im Himmel. Ich will dir heute sagen, wie du reich wirst im Himmel. Fang an, den Zehnten zu geben. Und da heißt es, und ich will den Fresser von dir fernhalten. Der Fresser, der wartet nur auf dich, der hat schon das Maul aufgerissen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er will dein Geld, deine Familie, deine Kraft, deine Zeit, deine Gesundheit. Er will dich fressen. Aber wenn du Gott den Zehnten gibst, heißt es, ich will den Fresser, was es auch immer heißt, von dir fernhalten. Warum? Der Zehnte bindet dich an Gott und Gott an dich. Der Zehnte ist ganz was Wichtiges. Das ist so wie der Kleister. Das bindet dich an Gott. Das ist nur eine Kleinigkeit. Es ist nicht viel. 10%, was ist das? Aber das bindet dich an Gott und Gott an dir. Und du hast einen Bund mit Gott geschlossen in dem Moment, wo du ihn an deine Finanzen beteiligst. Wer den Zehnten gibt, der wird vom Teufel nicht aufgefressen. Und umgekehrt, wer den Zehnten nicht gibt, der wird vom Teufel gefressen. Schau die Leute an, die keinen Zehnten geben. Die werden ständig mit irgendwelchen Sachen geplagt, gequält. Die müssen durch die Hölle unter Umständen durch. Der Zehnte ist nicht ein Gesetz, sondern ein Akt der Gnade. Du gibst Gott. Und es war vor dem Gesetz. Als Jakob und Abraham lebten, da hat es noch keinen Tempel gegeben, keine Juden gegeben, hat es kein Moses gegeben, kein David gegeben, kein Altes Testament gegeben. Es gab alles gar nicht. Und sie gaben dennoch den Zehnten. Sie gaben es dem Herrn. Und sie gaben den Zehnten, das ist interessant, dem Melchisedek, oder jetzt mal Abraham, der bringt einem Melchisedek, einem Findelkind. Also Melchisedek war ohne Vater und ohne Mutter, ein Priester Gottes. Und sie bringen dem Melchisedek, also sie bringen Gott den Zehnten, Abraham, von allem, was Gott ihm gegeben hat. Und Gott hat von Abraham den Fresser ferngehalten. Da kamen die Feinde und er konnte gegen 5 Könige kämpfen und hat gesiegt. Und Gott sagt, als der König von Sodom Dankeschön sagen möchte, sagte, behalte doch, ich will nicht, dass du nichts von dir haben, nicht einmal einen Schuhriemen, nicht, dass du sagen kannst, also der habe Abraham reich gemacht. Wir werden reich, nicht von dem, was Menschen uns geben, sondern was wir Gott geben. Nicht, was wir verdienen, sondern was wir Gott zur Verfügung stellen. Ist das etwas Geheimnisvolles? Die meisten Leute verstehen nicht, geistliche Menschen verstehen das. Sie wissen, wie man diese Dinge einordnet. Und deshalb Menschen, die nicht in Christus sind, nicht im Glauben stehen, die regen sich auf, wenn man über Zehnten spricht. Warum muss er ständig über das Geld reden? Und ich rede nicht nur über das Geld, aber das Geld ist, wovon wir leben. Du siehst ja die ganze Inflationskrise, wenn das Geld nicht da ist, die meisten Ehen brechen auseinander, weil kein Geld da ist. Wenn du deine Miete nicht bezahlen kannst, wenn du den Arzt nicht bezahlen kannst, nicht den Zahnarzt bezahlen kannst, nicht Benzin bezahlen kannst, kommst du nirgendwo hin. Gott geben, diesem Findelkind, dem Melchisedek, dem Priester von Gottes Gnaden. Und da diskutierst du nicht viel, sondern du tust es. Gott geben, das ist so eine spontane Handlung, eine Herzenshandlung, den Zehnten. Und ich sage dir auch nachher noch, warum den Zehnten? Ich werde auch noch in diesen nächsten Tagen sagen, der Zehnte ist sowas wie Topf und oben der Deckel. Der Deckel ist der Zehnte. Du gibst Gott den Deckel, damit er noch mehr füllen kann, noch oben drauf geben kann, ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Und der Fresser ferngehalten wird. Wer viel diskutiert und lamentiert, der tut es nicht. Also zögere nicht, wenn du spürst, Gott, es ist Gottes Wort, das ist Gottes Wille, egal was es ist. Auch die Taufe zum Beispiel. Du weißt ganz genau, ich soll getauft werden. Da ist Wasser, was hindert es mich? Und wenn du da lange zögerst, ich kann dir sagen, der Teufel bringt 1000 Argumente, warum du dich nicht taufen solltest. Du bist ja Kind getauft, du bist Gott geweiht. Du weißt, das ist nur ein äußeres Zeichen, was soll das Wasser? Und dann kriegst du so viele Argumente, ich könnte hunderte von Argumente bringen, warum du nicht getauft werden solltest. Wenn ich etwas nicht möchte, ich weiß, wie ich mich ausreden kann. Aber wenn Gott sagt, und wir haben da diese Geschichte mit diesem Kämmerer, der fährt da vorbei, und deshalb ich sage, zögere nicht. Wenn der Heilige Geist mit dir so fährt und arbeitet, wenn es an der Stelle kommt, da ist Wasser, dann, und der Heilige Geist sagt plötzlich, horch mal, Meister, du sollst getauft werden, du sollst runter, halt den Wagen hier an, und du weißt nicht, wann es nächstes Mal wieder Wasser gibt. Denn wir sind ja in der Wüste, auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza. Wann gibt es wieder Wasser? Und deshalb nütze die Zeit, den Augenblick, wenn da Wasser ist, der Philippus noch da ist, der dich taufen könnte. Und dann fragt er, da ist Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Das einzige Hindernis ist, rauszusteigen, reinzusteigen ins Wasser, sich zu bücken, Mund zu halten und untertauchen. Das ist alles. Aber wir reden zu viel und wir warten immer später und später gibt es vielleicht gar nicht. Vielleicht kommt es zu keinem später. Der Teufel versteht uns abzuhalten, ganz raffiniert. Deshalb Gott segnet uns spontan, wenn wir spontan sind. Wenn der Herr sagt, jetzt fahr hinaus, wirf dein Netz aus nach außen, also auf der anderen Seite. Und du wirst einen großen Fang tun. Du kannst nicht warten bis morgen und übermorgen. Du musst es heute tun und zwar jetzt tun und heute tun. Und wenn Gott sagt, fahr raus, mach das, dann zögere nicht. Also zögern ist eine Sünde der Frommen. Und ich möchte heute über die Sünde der Heiligen sprechen. Zögern. Du wartest viel zu viel. Der Herr begegnet dir, der Herr kommt dir entgegen. Und das ist nur eine Situation. Ich lade dich ein, nütze die Augenblicke deines Lebens. Sie sind einmalig. Und die sind vorbei. Der Herr kommt dem Petrus im Boot entgegen und er sagt, Herr, bist du es? Wenn du bist, ruf mich. Und Petrus folgt. Stell dir mal vor, Jesus wäre weitergegangen. Er hätte sich nicht an Petrus aufgehalten und Petrus hätte nicht gebeten, Herr, rufe mich. Oder der Herr kommt vorbei und die reinigen ihre Netze und dann sagt der Herr zum Petrus, Petrus, komm, folge mir nach. Ja, aber ich muss, und wir kennen ja, was wir alles müssen. Ich muss meinen Vater beerdigen, ich muss meinen Acker angucken, ich muss die Ochsen angucken, ich muss noch gucken, ob das Haus steht und so weiter. Ich muss. Der Teufel weiß, dich abzuhalten. Und Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt, wer gerufen wird, wer berufen wird und zieht die Hand zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Jüngerschaft ist, sofort dem Herrn aufs Wort zu merken. Gott redet, der Heilige Geist redet, die innere Stimme warnt dich. Zögere nicht, wenn der Heilige Geist dich warnt. Der Heilige Geist sagt, horch, mit diesen Leuten hast du nichts zu schaffen. Aber die sind doch so nett, die lächeln doch und die unterstützen einen, die geben einem 10 Euro noch und die sind im Gottesdienst und so weiter. Du kannst dich nicht an den Leuten aufhalten, wenn Gott sagt, mit diesen Leuten habe nichts zu schaffen, dann hast du mit ihnen nichts zu schaffen. Dann werden die dich aufhalten, die werden dich verhindern. Und der Teufel weiß immer wieder, gerade so fromme, so scheinheilige, selbstgerechte, dir in den Weg zu stellen, die dich vom Glauben abhalten. Da ist eine junge Frau oder ein junger Mann, die bekehren sich und so weiter. Und dann weiß der Teufel sofort, so wieder einen jungen Mann und wieder eine junge Frau in den Weg zu schicken, die nichts mit Gott und mit Glauben auf dem Hut haben. Und die bringen dich wieder vom Glauben zurück. Und dann bist du in etwas hineingeraten und da kommst du nicht mehr so schnell raus. Sofort gehorchen. Da ist der Elisa, der wird von Gott berufen und der Prophet Elia begegnet dem Elisa und was macht er? Schlachtet seine Ochsen, verbrennt seinen Pflug und sagt, Schluss, jetzt folge ich dem Herrn ganz und mache eine ganze Sache mit dem Herrn. So ist er nur Prophet geworden, weil er radikal war. Viele Gotteskinder sind nicht radikal genug zu ihrer Situation. Wenn Gott dich ruft, die Ochsen schlachten, Pflug verbrennen und sagen, Herr, ich folge dir, und zwar jetzt radikal. Wenn Jesus vor dir steht, dann solltest du sofort reagieren, wenn er anklopft. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der wird nicht immer für ewig da bleiben. Er kommt und ist ein Moment da, den Augenblick da und wir sollten diesen Moment nutzen. Und wenn er mit dir redet, dann solltest du die Stunde Gottes nutzen. Du weißt nicht, wann er wiederkommt, wieder vorbeischaut. Deshalb ist diese Heilung von diesem blinden Bartimäus in Jericho eine interessante Geschichte, warum der Kerl so gebrüllt hat. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus war dreimal in Jericho. Das erste Mal verpasste dieser Bettler, ihm war das Geld das Wichtigste. Milde Gabe, eine gute Spende für einen armen, blinden Mann. Ihm war das Geld wichtiger als Jesus. Er hörte, dass Jesus vorbeizog. Jesus kam das zweite Mal, hat wieder nicht dran gedacht. Ihm war das Geld wieder wichtiger. Und das schön war, dass das Geld in der Kasse klingt. Und er ist immer noch blind geworden. Und die anderen haben erzählt, der Herr hat mich geheilt, der Herr hat meine Ohren geöffnet, meine Augen geöffnet, ich kann wieder laufen und springen. Die haben berichtet, aber er ist immer noch ein Bettler geworden. Und das dritte Jahr kommt Jesus nochmals vorbei. Und dann sagt, jetzt reicht's. Jesus ist zweimal an mir vorübergegangen. Und Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen in einer bestimmten Sache immer. Ganz besonders. Und es ist wichtig, dass wir darauf hören. Gott hat immer eine bestimmte Zeit und wirkt zu einer bestimmten Zeit. Wenn die Zeit reif ist, das ist die beste, die optimalste Zeit, da bist du am wirkungsvollsten. Wenn das Rema und Kairos zusammenfallen, das ist also die Zeit, wo Sonne und Mond gleichzeitig strahlen und leuchten. Die Gnadentür schließt sich irgendwo einmal. Und es ist zu spät, denk an Noah. Und ich denke, das ist ja schrecklich. Ja, es hat noch Zeit, nur halt aus noch ein bisschen, wir werden schon noch kommen, aber wir müssen noch das und jenes erledigen, noch in Ordnung bringen. Und da heißt es nach 7 Tagen, und Gott schloss die Tür zu, diese große Eichentür, durch die die Elefanten durch sind. Diese große, mächtige Tür, die an der Arche war, die einzige Tür, und Gott schloss die Tür zu und diese Tür wurde nie mehr aufgemacht. Manchmal fragt man sich, gibt es noch eine zweite Chance, eine dritte Chance, eine vierte Chance? Ja, weißt du, wir sind immer so geduldig, so ja, wir werden so schön eingelullt und eingewiegelt. Ja, es gibt noch eine zweite Chance, es gibt noch eine dritte Chance. Und wenn Plan A versagt, gibt es Plan B, Plan C, Plan D. Aber das ist alles minderwertig, das ist alles Ramsch. Wenn du bei Z mal angekommen bist, vergiss das lohnt sich fast gar nicht mehr, dass du überhaupt noch in die Hände nimmst. Die Gnadentür wird einmal zugeschlossen, auch für diese Welt. Und die Zeit ist vorbei. Du hast gezögert, gewartet, vor dir hingeschoben auf dieser langen Bank und dann wachst auf und es ist Dunkelheit und Finsternis über diese Welt. Wenn es um Gott geht, ist Eile angesagt, keine Zeit zu verlieren, denn es geht um die Rettung deiner Seele. Gottes Sache hat immer Eile. Jetzt, im Hebräerbrief heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute. Bei Gott ist alles heute, jetzt und hier. Und viele schieben das Geistliche so auf die lange Bank. Ja, wenn ich mal älter bin, wenn ich in Rente komme, dann werde ich mich mit geistlichen, religiösen Themen beschäftigen. Da habe ich Zeit. Aber viele wissen gar nicht, ob sie alt und grau werden, ob sie dieses Alter erreichen, ob du nachher noch Lust hast. Andere vergleichen sie gerne mit anderen und sagen, guck mal, wenn der das geschafft hat, schaffe ich es auch noch. Du sollst dich nicht an andere orientieren. Eile tut Not. Gott wartet auf dich, bis du dich bewegst. Und Gott kann nichts tun, bis du nichts tust. Gott kann nichts tun, solange du nichts tust, bis du nicht eine Entscheidung triffst, bis du die Gelegenheit nicht wahrnimmst, bis du Gott nicht eine Chance, eine Gelegenheit gibst zum Handeln. Du weißt, ich soll den Zehnten geben. Aber du sagst, nein, nächsten Monat, diesen Monat habe ich kein Geld. Diesen Monat muss ich noch meine Rechnungen bezahlen oder wie auch immer, verstehst du. Aber nächsten Monat, Herr. Und nächsten Monat musst du doppelt so viel bezahlen und dann hast du erst recht kein Geld. Denn das, was du Gott nicht gibst, das frisst der Teufel zehnfach auf. Das ist meine Erfahrung. Steht nicht in der Bibel, aber ich habe das entdeckt. Also da, wo ich Gott was vorenthalten habe, was ihm gehört, das habe ich immer zehnfach draufgezahlt. Denn der Teufel holt das zehnfach, nicht nur den Zehnten. Der verlorene Sohn, weißt, der sagt jetzt reichlich, ich bin jetzt zu weit weg vom Vater und ich bin hier und darbe bei Hunger und leide Hunger. Und sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Da ist er noch nicht erlöst worden. Deshalb eile, rette deine Seele. Zögere nicht so lange. Du spürst jetzt, ich muss nach Hause gehen. Also hier reicht's, hier stinkt's, hier läuft nichts mehr, hier geht nichts mehr. Ist es genug? Und du solltest irgendwo den Punkt erreichen, wo du sagst, es ist genug. Mir reicht's, es stinkt. Und jetzt muss eine Wende in meinem Leben passieren. Dann machst du einen Punkt und sagst, und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, wie dieser verlorene Sohn. Und dann heißt es, und er macht es sich auf. Es ist so wichtig. Und dann lese ich die Geschichte weiter und die Geschichte ist hochinteressant. Und der Vater lief ihm entgegen. Soll ich dir sagen, warum der entgegenlief? Dass der Junge sich nicht nochmals überlegt und sagt, nee, also ich traue mich nicht nach Hause. Der Vater lief ihm entgegen, damit er nicht auf den blöden Gedanken kommt, ich kehre noch um. So, er hat ihn empfangen, aber er musste sich aufmachen und er machte sich auf und ging. Also in dem Moment, wo du dich aufmachst, läuft Gott, der Vater, dir entgegen. Mit ausgebreiteten Armen, endlich, endlich kapiert er, endlich begreift er, endlich erfasst er, endlich ist er draufgekommen. Und da kommt die Hilfe Gottes dir entgegen. Aber du musst den Schweinestall verlassen und du musst sagen, Vater, ich mach dich auf. Und du plapperst da ein bisschen und proklamierst die Proklamation, ich mach mich auf und ich gehe nach Hause und so weiter. Und dann vergisst alles und dann bist du plötzlich in den Armen des Vaters, wirst gedrückt und geküsst und eingekleidet und was weiß ich, da ist eine Hochzeit, eine Fete gleich gemacht, ein Fest vorbereitet, da läuft schon alles auf hohe Touren. Aber du musst dich, das ist der erste Schritt, dich aufmachen und nicht mehr zurückschauen. Wir haben eine große Krankheit, wir als Menschen, wir schauen immer um, wer geht mit mir mit. Du musst lernen, allein deinen Weg zu gehen. Geht meine Frau mit, geht meine Tochter mit, geht mein Sohn mit, gehen meine Enkel mit, geht meine Mutter mit, geht mein Opa mit. Wer geht mit mir? Nein, du brauchst niemand. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Den Weg zu Gott müssen wir alle ganz allein gehen. Sterben musst du auch ganz allein. Da geht niemand mehr mit. Den letzten Schritt kann niemand mit dir mitgehen. So viele Menschen, die haben gute Ideen, gute Vorsätze und der Weg zur Hölle ist gepflastert mit lauter guten Vorsätzen. Silvester, Neujahr, da nimmt man sich sowas vor. Also dieses Jahr höre ich auf zu rauchen, dieses Jahr höre ich da auf und dann ist es 6. Januar und dann wo sind die Zigaretten oder wo ist das und schon sind wir wieder im alten Trott. Aber wir nehmen uns so viel vor. Deshalb nimm dir nicht so viel vor, lieber nimmst du dich wenig vor, aber das Wenige tust und lässt zur Tat werden. Viele träumen nur von besseren Zeiten, aber sie machen sich nicht auf. Sie lassen so einfach schleifen. die Träume und Visionen und Offenbarungen, die kannst du alle in den Müll schmeißen. Deine ganzen Visionen und Träume und deine ganzen Ideen, Inspirationen und Pläne, die kannst du alle in den Müll schmeißen, wenn sie nicht zur Tat werden. Die müssen zur Tat werden. Dann bist du erst, dann lebst du ein sinnvolles Leben. Wie viel Sinnloses wird getan? Wie viel Leerlauf hast du in deinem Leben? Gezögert, gewartet? Wie oft hast du dich so im Kreis gedreht? Ja, da war ich ja schon mal. So weit war ich schon mal, wie ich jetzt bin. Und du siehst, du bist nicht weitergekommen, im Kreis getippelt. Wie viele faule Entschuldigungen hast du vorgebracht? Und wir sind Spezialisten in Entschuldigungen. Wir finden gute Entschuldigungen. Und, oder dann das nächste, zögere nicht zu lang. Wir engagieren uns und wir engagieren uns für die falsche Sache. Wir ereifern uns für eine Sache, die Blech ist, Schaum ist, die es nichts bringt. Deshalb, du engagierst dich, finde heraus, für was du dich engagierst. Was hat es für meine Ewigkeit? Was für Nutzen hat es für meine Ewigkeit? In der Bibel heißt es, wenn jemand baut, der soll zusehen, womit er baut. Stroh, Stoppeln, Steine, Gold, was für Metalle verwendet. Was bleibt nachher, wenn ich nicht mehr da bin? Was habe ich drüben im Jenseits? Und wir sind hier, um uns auf das Jenseits vorzubereiten. Dieses Leben geht nach 100 Jahren vorbei, 120, vergiss es, ist vorbei. Und die ganze Ewigkeit steht vor uns. Und die meisten Leute denken nicht an ihre Ewigkeit. Die zögern und verplempern ihr Leben mit so nichtigem, belanglosen, spießbürgerlichem Kleinkram. Da streiten sie sich über Nichtigkeiten, die nicht einmal Rede wert sind. Da zerbricht man sich den Kopf und man ärgert sich über Sachen, über Lappalien, über Mücken. Über das Papier, wer hebt das Stück Papier da auf, verstehst du? Anstatt, dass man sich bückt und das Papier aufhebt und dann ist der Fall erledigt. Aber man regt sich über so Kleinigkeiten auf, über Haar in der Suppe. Und wir sollten mit diesem ganzen Zeug aufhören und wir sollten das Ziel vor Augen haben. Und der Teufel versucht, unsere Aufmerksamkeit vom Ziel abzulenken. Das ist zögere nicht. Was ist das Wichtigste? Wie schnell werden die Kinder groß? Und du hast sie gehabt. Ich bin mit meinem Sohn noch, bevor er auf eigene Füße gestellt wurde, der Jüngste, bin nach Schottland gefahren. Ich habe gedacht, ich muss noch einmal meinen Sohn in die Hände kriegen, nur noch ich und er und so weiter. Und dann habe ich die Zeit auch genossen und der hat wahrscheinlich auch genossen, was eine tolle Zeit. Dann lege ich so einen Arm rum, verstehst du, früher habe ich gestreichelt und lieb gehabt und alles, lege einen Arm um und sage, Papa, tu die Hand runter, ich bin nicht schwul. Aber wer hat es so gut getan, verstehst du, ihn zum Armen und ist ja mein Junge. Aber vorher, verstehst du, da hat man liebkost und man hat gerne gehabt und gemocht und so weiter. Und dann kommt es raus und ist vorbei. Und eines Tages, mit uns allen, ist alles vorbei. Und woran, du kannst dich nur an diese schönen Stunden erinnern, deshalb kauf die Zeit aus mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinem Bruder und Schwester, mit Vater und Mutter und dann plötzlich wirst du entlassen. Und dann bist du aufs Nest geworfen und stehst auf eigene Füße. Und dann, ach wie schön war noch die Zeit. Geht es euch nicht so, mir geht es manchmal, da denke ich an die schöne Schulzeit. So unbesorgt im Internat, da war das Essen da. Da musst du nur zum Tisch kommen, pünktlich da sein. Da war alles so parat. Und jetzt musst du selber gucken, wo sind die Sachen. Wie schön war es, die Mutter konnte es immer jemand fragen. Aber jetzt musst du selber dich selbst fragen. Finde heraus, was ist das Wichtigste, was sind die Prioritäten in deinem Leben. Frag dich, was geht und was nicht geht. Worauf es ankommt und nicht. Frag, was dich weiterbringt. Was bringt mich weiter? Bringt mich diese Sache weiter? Nützt sie mir? Nützt es den anderen, wo ich mich hier engagiere? Es gibt Dinge, wir mischen uns in fremde Angelegenheiten ein, die gehen uns gar nichts an und verzetteln und vertrödeln unsere sinnvolle Zeit. Und der Teufel hat seinen großen Spaß und reibt sich die Hände. Jetzt habe ich dem wieder 5 Stunden geklaut. Gott sagt, ich will den Fresser fernhalten von dir, der dir die Zeit stiehlt. Und du musst die Zeiträuber finden in deiner Umgebung. Und du hast so viele Zeiträuber. Du kannst nicht kreativ sein. Aus vielen Gründen. Du könntest viel mehr produzieren. Aber der Teufel raubt dir die schönen Stunden, die wertvollen Stunden. Und dann nachher, wenn du müde und erschöpft bist, dann kannst du auch noch an den lieben Gott denken, aber bleibt nicht mehr viel übrig. Du wärst schon längst gesund, wenn du das getan hättest, was der Arzt dir gesagt hat. Wenn du die Medizin eingenommen hättest und zwar konsequent, die er dir verschrieben hat. Du wärst schon längst gesund, wenn du nach deinem Verstand gefragt hättest, Verstand, was soll ich tun? Nicht die Leute rumgefragt und nicht überall da diskutiert, dein Verstand gefragt. Und Gott hat dir deinen Verstand gegeben, dein Verstand ist geheiligt. Du wärst schon längst gesund und viel weiter, wenn du nach der Logik gegangen wärst, wenn du das getan hättest, was die Bibel sagt, was der Glaube sagt, was der Heilige Geist sagt, wenn du dem Wort Gottes gefolgt hättest, du wärst schon viel, viel weiter. Du hättest schon übernatürliche Dinge erlebt und erfahren. Was sagt die Bibel zu deiner Gesundheit? Frag mal. Und soll ich dir sagen, was die Bibel sagt? Vergib, so wird auch dir vergeben werden. Und die meisten Seuchen, Krankheiten und Pests und Pestilenzen kommen, weil Menschen nicht vergeben können, nicht gelernt haben zu vergeben. Vergib. Viele werden gefoltert und werden den Folterknechten übergeben, wie es in der Bibel, wie es im Schalks. Weißt du, ihnen hat Gott vergeben, aber sie vergeben denen nicht. So wie wir unsere Schuld unseren Schuldigen vergeben, so vergibt Gott uns. Und wer nicht vergibt, kommt in die Folterkammer. Und das ist Zeitverzögerung. Weißt du, hängst im Stock, hängst in den Ketten, verstehst, hängst im Warteraum, hängst im Keller und leidest und sagst, oh, was könnte ich draußen in Freiheit tun? Was könnte ich tun, wenn ich gesund wäre? Was könnte ich tun, wenn ich stark wäre? Was könnte ich tun, wenn ich Geld hätte? Was könnte ich tun, wenn ich Freude hätte, wenn ich Begeisterung hätte, wenn ich, und so weiter. Wenn das Wörtchen wäre nicht wäre, wäre ich heute schon Millionär. Wenn. Weißt du, ist so wichtig, kaufe aus die Zeit. Mach aus jedem Augenblick das Optimale. Paulus wäre nie Paulus geworden, wenn er nicht sofort gehandelt hätte. Der sitzt da, ist blind und fängt an zu beten. Das ist das Erste, was du tun solltest, wenn dir es dreckig geht. Er war blind und betet. Oh Herr, denn er hat gefragt, und das ist so wichtig, wenn du weißt, wer Jesus ist, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Kennst du diese Damaskusstunde? Und die nächste Frage ist, die ein Kind Gottes stellen sollte und unbedingt stellen sollte und jeden Tag wenigstens dreimal stellen sollte, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und diese Antwort war, geh in die Stadt, geh in die Gemeinde, da ist ein Bruder Ananias, der wird dir sagen, was du tun sollst. Und jetzt wartet er. Oh, Herr, schickt den Ananias, Herr, schickt den Mann Gottes hier, dass er mir sagt, was ich zu tun habe. Und dann kommt Ananias rein und sagt, lieber Bruder Saul. Und heißt es, und als die dann miteinander gesprochen haben, er ihm die Hände aufgelegt hat, oder Ananias sagte, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir erschienen ist, der hat dich auserwählt und. Alles bisher Quatsch. Ungültig funktioniert nicht. Es funktioniert erst, wenn es zur Tat wird. Und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Puh, guck mal, so schnell geht es. Also Ananias kommt rein, legt die Hände auf, lieber Bruder Saul, und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Und sagt sofort, wo ist die nächste Pfütze? Wo ist hier, und in Damaskus gibt's Wasser, denn unsere Wasser sind besser als der Jordan, hat der Naaman gesagt, also unsere Flüsse in Damaskus. Und sie sind zum Fluss gegangen und haben sich taufen lassen, und da fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Plötzlich war er sehend. Wenn du sofort das tust, was der Heilige Geist dir sagt zu tun, dann fallen dir Schuppen von Augen. Da wirst du sehend. Und es hat gar nicht lange gedauert, der Saul, aus Saulus wurde Paulus, plötzlich fängt er an zu predigen, die Leute können es nicht fassen, sagen, ist das nicht der, der die Gemeinde verfolgen wollte, der hier mit lauter Genehmigung, Haftbefehlen kam, und er predigt Jesus so ungeniert. Du siehst, spontan, gar nicht lange gezögert, sofort ließ er sich taufen. Und er sagt später sogar, ich war nicht ungehorsam dieser himmlischen Erscheinung. Ich tat, und Paulus auch später, wir sehen, da läuft nichts und da läuft nichts und da läuft nichts und da läuft nichts. Nirgendwo läuft in Kleinasien mehr was. Also die haben ganzes Land durchgepflügt, da ist nichts mehr zu holen. Und dann beten sie und der Herr sagte zuerst durch ein Gesicht, durch einen Traum, durch einen mazedonischen Mann, komm herüber und hilf uns. Und dann heißt es, und wir stiegen sofort ins Schiff und fuhren rüber nach Philippi. Wir haben gar nicht mehr länger gewartet. Wenn Gott zu dir redet, musst du nicht mehr lange warten. Das ist höchste Zeit. Wenn Gott dir einen Befehl gibt, jetzt komm rüber und hilf uns, egal ob du das verstehst oder nicht verstehst, steig ins nächste Auto, ins nächste Flugzeug und flieg. Und du wirst verblüfft sein, was das für eine Wirkung hat. Stell dir mal vor, du steigst ins Flugzeug und plötzlich sagst, Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Und ich muss das und das tun. Komm herüber und hilf uns. Ich gehe nicht auf diese Geschichte ein, aber du siehst, wie das funktioniert. Vielfach geht unser Leben in eine falsche Richtung, weil wir nicht auf Gott hören. Immer wenn du nicht auf Gott hörst, gehst du in eine falsche Richtung. Hör, was er dir sagt. Und dann begegnest du der Gnade Gottes. Und dann kommst du dem Ziel jeden Tag näher, wenn du auf die Stimme Gottes hörst und nicht zögerst. Paulus zögerte nicht. Er tat sofort, als er erkannte, sofort. Wenn Gott dir etwas zeigt, gib, dann weißt du nicht, ob du noch morgen die Gelegenheit hast zum Geben. Wenn der Heilige Geist sagt, tu es, dann warte nicht zu lange, tu es. Du weißt nicht, ob morgen noch die Stunde da ist, ob überhaupt die Not noch da ist und ob noch die Möglichkeit da ist. Nütze deine Gelegenheit, die bietenden Gelegenheiten. Das sind Geschenke Gottes. Das ist, wie dein Leben bereichert wird, durch die Möglichkeiten, die er dir zur Verfügung stellt. Sofort. Wenn du jemanden von Gott für einen Auftrag bekommst, für Ananias, geh rein, ob du es verstehst oder nicht, leg dem Burschen, dem Mann da, dem Saul von Tarsus, auch wenn er Bösewicht ist, auch wenn er vielleicht äußerlich noch nicht bekehrt ist, du weißt gar nicht, was im Herzen passiert ist. Du weißt gar nicht, was der betet schon 3 Tage. Und siehe, er betet. Und das war für Ananias ausschlaggebend. Also es kann gar nicht so schlimm sein. Wenn er betet, kann er mich nicht fressen. Also da kann nichts Schlimmes sein. Siehe, er betet. Wenn der liebe Gott schon sagt, der Heilige Geist sagt, siehe, er betet. Geht rein, legt die Hände auf, obwohl er weiß ganz genau, der Mann ist noch in der falschen Partei. Das ist noch ein Pharisäer. Das ist noch kein vollendeter Mensch. Leg ihm die Hände auf und berufe. Und du weißt nicht, ob du morgen noch eine Gelegenheit hast. Zögere nicht, weißt? Du betest vielleicht wie Ananias. Oh Herr, ich möchte ein brauchbares Werkzeug sein. Gebrauche mich zum Bau deines Reiches. Und der Herr zeigt dir, oh Ananias, du wirst einen großen Fisch ans Land ziehen. Ja, Herr, ich bin begeistert von dieser Vision. Ich werde einen großen Fisch ans Land ziehen. Und jetzt, nachdem du so fromm gebetet hast, sagt der Herr, der wohnt im Löwen. Im ersten Stock ist er, im Gasthaus. Dort ist er und sitzt der Saul von Tarsus. Oh Herr, und du siehst es. Zögere nicht, geh jetzt. Nämlich Paulus könnte morgen weiterfahren. Und dann hast du diesen Fisch nicht mehr gefangen. Stellt euch nur mal vor, Ananias wäre Gott nicht gehorsam. Er wäre nicht zum Saul von Tarsus gegangen. Saul der Tarsus wäre irgendwo versandet. Der hat gesagt, Gott hat mich enttäuscht. Der hat gesagt, er wird mir sagen, dass er mir weiterhelfen wird. Aber da ist nichts passiert. Und so viele Menschen sind von Gott enttäuscht, weil irgendjemand in dieser langen Kette, diese Domino-Kette, nicht Gott gehorcht oder nicht den richtigen Anschluss hatte. Und es war wirkungslos. Und wie viel Heil geht verloren, weil Menschen nicht auf die Stimme Gottes hören. Und zögern später. Aber der Mann ist nicht mehr später, nicht mehr da. Der ist so abgefahren. Der ist blind. Der wäre ins Krankenhaus irgendwo und in eine Reha vielleicht oder was weiß ich, aber der ist nicht mehr da, wo er sollte. Weißt du, wenn du von Gott einen Auftrag bekommst, entschuldige dich nicht so schwer. Weißt du, wir sind immer gerne bereit, ich will Gott dienen. Herr, gebrauche mich, Israel zu erlösen. Ich kann mir diesen Moses vorstellen dort im Berg Horeb. Ich will Gott dienen, ich will Israel erlösen. Herr, schick einen Messias, einen Heiland. Und Gott sagt, du bist der Mann. Geh zum Pharao und sag, Herr, ich kann gar nicht mehr sprechen. Ich stottere. Kein Problem. Dein Bruder Aaron kommt dir schon entgegen. Du siehst, wie göttliches Timing passiert. Weißt du, dein Bruder kommt dir schon entgegen. Und ich habe ihm, er ist Schwätzer. Und Aaron war ein Schwätzer. Und die Miriam war ein Schlappmaul. In aller Liebe. Aber ich habe dem Aaron geboten und der wird, kommt dir jetzt schon entgegen und der wird dein Prophet sein und ihr beide, du und Aaron, ihr geht zum Pharao und ihr holt Israel raus aus Ägypten. Weißt du, wenn Gott arbeitet, arbeitet er immer mit doppelt. Also jemand hat einen Traum und jemand ist da, der den Traum auslegt. Jemand hat die Vision und jemand hat die Auslegung oder die Verwirklichung, die Möglichkeit der Vision. Denk nur Pharao und Josef, denk nur Nebukadnezar und Daniel. Also immer, Gott hat immer eine zweite Person und du weißt nicht, wer du bist. Was nützt es, wenn der Nebukadnezar einen großartigen Traum hat und da ist niemand da, der den Traum auslegt? Was wäre passiert, wenn Josef nicht in Ägypten wäre und wenn sich einer nicht erinnert hätte, da ist noch der Josef da? und der wartet schon in der Wartestellung, der steht schon in den Startlöchern. Der wartet auf die Stunde Gottes. Zu früh zu handeln ist nichts und zu spät zu handeln ist nichts. Wir müssen immer dieses göttliche Timing abpassen. Deshalb zögere nicht, auch zum Warten gehört, auch dass wir wirklich in Wartestellung sind, bis Gott uns abruft, bis Gott uns den Auftrag gibt und bis wir gerufen werden. Deshalb heißt es auch, du sollst niemand zu schnell die Hände auflegen zur Berufung. Apostelgeschichte 22, 16, Ananias sagt zu Paulus, was wartest du noch? Was wartest du noch? Bruder, was wartest du noch? Schwester, was wartest du noch? Auf was wartest du noch? Wir haben vor Jahren, als wir noch in der Friedrichstraße waren, haben wir von Gott eine Botschaft gehabt, eine prophetische Botschaft. Und da hieß es, so gut wie es euch heute geht, wird es euch nie mehr gehen. Und das war vor 20 Jahren. Und da war die D-Mark noch da, da haben wir noch gute Zeit gehabt. Und ich sage dir auch heute, du kannst von heute nehmen, mach einen Stichpunkt, mach ein Datum, so gut wie es dir heute hier geht, wird es dir nie mehr geben. So billig beim Aldi wirst du, und Lidl und so weiter, wirst du nicht mehr einkaufen können, wie du heute noch einkaufen kannst. Wenn du was einkaufen kannst, kauf ein. Und du, weißt du, es ist vielleicht eine Gnadenzeit, um Vorrat anzulegen. Jetzt kannst du noch Nudeln und Reis und günstig einkaufen. Nachher, weißt du, das wird alles teurer. Und die Bibel sagt, wir werden teure Zeiten haben. Ja, jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten. Jetzt kannst du das noch leisten. Ob du morgen das dir noch leisten kannst, ist eine andere Frage. Warte, bis die Stimme Gottes kommt, wenn Gott zu dir geredet hat. Und dann, nach der Offenbarung, nach dem Impuls, nach der Eingebung, dann mach dich auf und tu das, was dir gesagt worden ist. Da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Weißt du, da ist Wasser, was hindert mich? 3/4 der Erde ist mit Wasser bedeckt. Also, wenn jemand sich taufen lassen möchte, kann sich überall taufen lassen. Irgendwo ein Loch ausgraben und runter. Finde die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu tun. Und frag, Herr, was ist jetzt der nächste Schritt? Was willst du als nächstes? Jetzt habe ich das alles getan, was ich tun sollte. Was ist jetzt als nächstes dran? Herr, was ist es? Warte. Warum wartest du noch? Warum stehst du nicht auf? Und Saul von Tarsus stand auf, auch wenn er noch blind war und noch nicht sehen konnte und ließ sich taufen. Oder hier die Kamera. Das gleiche auch am Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Als sie das hörten, als das Wort Gottes durchs Herz ging. Und immer wenn das Wort Gottes dir durchs Herz geht, wenn Gott dich trifft, wenn die Salbung da ist, du solltest immer mit der Salbung mitgehen. Solange die Salbung wirkt, sollst du auch aktiv sein. Und du brauchst nicht nur, ich brauche nicht nur die Salbung zum Predigen, du brauchst auch die Salbung zum Hören und du brauchst auch die Salbung zum Tun. Und immer wenn die Salbung da ist, geh immer mit der Salbung. Und wie sich die Salbung bewegt, so sollst du dich auch bewegen. Warum zögerst du? Weißt du, wenn die Salbung zu dir kommt und dir wird es heiß, und ich weiß, was es bedeutet, wenn es unterm Stuhl heiß wird. Da springt hoch und sagt, das reicht mir. Was soll ich tun? Ich erzähle, die Geschichte kennt ihr, aber ich muss trotzdem diese Geschichte euch noch hier einflechten. Ich will Gott dienen. Weißt du, wir sind immer so scheinheilig. Ich will Gott dienen. Und ich fahre los mit einem Paket Traktate in der Hand. Ich will Gott dienen. Ich will ein Missionar sein. Ich will ein Botschafter Gottes sein. Und dann sitze ich in der Straßenbahn in Augsburg. Da fahre ich runter. Und plötzlich sagt eine Stimme zu mir, Johannes, du gehst darüber. Der Mann, der dort an der Säule steht, gibst ihm ein Zeugnis. Oh Herr, nein, ich bin auf dem Weg zur Stadt. Ich will Traktate verteilen. Ich bin ja Diener Gottes. Ich kann jetzt nicht aussteigen und so weiter. Und ich bin nicht ausgestiegen. Ich war der Stimme Gottes nicht gehorsam. Und was ist passiert? Die Straßenbahn ist angefahren, mein Stuhl, obwohl es mittendrin im Sommer war, es war so heiß. Ich dachte, guck mal, die heizen im Sommer sogar noch. Und es war so unwohl. Und ich bin weitergefahren, aber die Stimme wurde stärker und stärker und stärker. Wenn von Gott etwas ist, wird es immer stärker und stärker und stärker. Steig aus und gib ihm Zeugnis. Mir blieb nichts anderes übrig, als die nächste Station zu nehmen, auszusteigen, bin zurückgelaufen und habe gesagt, lieber Gott, wenn der Mann noch da steht, ich werde ihn ansprechen. Und der stand noch da und sage, entschuldigen Sie, ich bin Gott ungehorsam gewesen, habe ich gleich Buße getan. So tut man Buße, man muss gar nicht los auf die Knie fallen und sich bekreuzigen 5-mal und sonst was. Nein, es tut mir leid, Gott hat mir gesagt, ich soll zu Ihnen kommen und mit Ihnen sprechen, ich weiß nicht, was Ihr Problem ist und so weiter. Und ich bin Gott nicht gehorsam gewesen, bin also eine Station weitergefahren, jetzt bin ich die Strecke hierher gefahren und habe gesagt, wenn er noch da steht, will ich mit ihm sprechen. Was ist Ihr Problem? So sagte, wissen Sie, ich stehe hier und ich überlege, wenn ich vom Turm runterspringe, ob es reicht, dass ich tot bin.
Und habe ich gesagt, machen Sie das nicht. Dann habe ich den in der Fuggerstadt genommen, um die Ecke, und habe ihn zum Heiland führen müssen, können. Ich habe gar nicht keine Mission gebraucht. Wenn du dich vom Heiligen Geist leitest, brauchst du keine Sonderaktion. Das spielt sich ganz normal ab. Und du wirst Menschen zu Jesus führen und du wirst verblüfft sein. Und das ist Timing, das ist Zusammenführung. Da treffen sich Dinge zusammen, wenn plötzlich... Und wir, da war von Flensburg, wir sind dann Freunde geworden, haben immer wieder mal korrespondiert und haben eine Adresse gegeben, dort ist eine Gemeinde, suchen Sie sich eine Gemeinde in Flensburg. Und ich wohnte damals in Augsburg. Zögere ich, stell dir mal vor, ich wäre weitergefahren, der wäre vom Turm runtergesprungen und hätte eine Seele aufs Gewissen. Jetzt, vielleicht hätte ich es gar nicht gewusst. Vielleicht hätte ich es gar nicht gewusst. Aber in der Ewigkeit wäre der aufgetreten und gesagt, der Herr Matude saß in der U-Bahn oder Straßenbahn und er hätte aussteigen sollen, der ist nicht ausgestiegen, ist nicht zu mir gekommen, hat mir nichts von Jesus gesagt und ich bin jetzt runtergesprungen, ich Esel. Und was glaubst du, wie viele solche verpasste Stunden, verpasste Gelegenheiten in unserem Leben sind? Und Menschen werden aufstehen und Gott wird ihr Blut von unseren Händen fordern. Hesekiel 3 und 37. Kannst nachlesen. Das wird grausig sein. Weißt du, das sind die Sünden der Kinder Gottes. Die zögern. Wie viel Heil geht verloren, weil wir nicht auf die Stimme Gottes reagieren? Oder zu spät reagieren? Hätte ich bloß früher was gemacht oder was getan? Jesus hat da einen Jüngling mal bei sich gehabt, der kam und sagte, Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt der Herr zu ihm, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und folge mir nach. Und dann heißt es, und er ging traurig davon. Und dieser Jüngling hat später wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit, keine Möglichkeit mehr gehabt, zu verkaufen und Jesus nachzufolgen. Er ging traurig davon. Wie viele Menschen werden depressiv? Und das ist der Grund für Depression, Leute. Viele Menschen wissen, was sie tun sollen, was der Wille Gottes für ihr Leben ist, aber sie tun es nicht. Und das ist, was die Seele traurig macht. Die Seele spürt es, ich war Gott nicht gehorsam. Ich hätte den Mann nicht heiraten sollen, die Frau nicht heiraten sollen, ich hätte den Beruf nicht ergreifen sollen, ich hätte das nicht machen sollen, ich hätte mit den Leuten mich nicht abgeben sollen, ich hätte mein Geld den Dummköpfen nicht geben sollen und anvertrauen sollen, ich hätte das und ich hätte das und ich hätte das, ich hätte so vieles nicht machen sollen, hätte ich nur auf mein Herz gehört. Nicht einmal auf Gott groß, auf dein Herz. Und jetzt, da wird man depressiv, wenn man nicht auf die Stimme Gottes im Herzen redet, hört, denn Gott redet zu unserem Herzen. Und daher kannst du nicht mehr gerade bügeln alles. Später bist du vielleicht auch nicht mehr in der Lage und hast auch gar keine Lust mehr. Wie viele Frauen, es tut mir leid, aber das sage ich auch hier, und da kommt auch sehr viel Depression bei Frauen. Wie viele Frauen warten mit Kinderkriegen und später geht's nicht mehr. Und dann brauchen sie womöglich wie Sarah oder sonst was wie die heiligen Frauen dann Wunder und das gibt's nicht. Und kann es geben, aber muss nicht unbedingt geben. Aber weißt du, solche verpasste Gelegenheit, uns ist das Geld wichtiger, uns ist das Haus wichtiger, uns ist die Ausbildung wichtiger, wir können uns jetzt keine Kinder leisten, wir können nicht heiraten, dann ist nachher zu spät zum Heiraten und Kinder kriegen. Und es ist zu spät, es gibt ein zu spät. Es gibt überall im Leben ein zu spät. Wie hättest du dann nachher so gern, und das hat nicht geklappt. Naaman, eine andere Geschichte. Naaman wäre nie geheilt worden, hätte nicht sofort gehorcht und sich 7-mal im Jordan getauft. Der wäre ewig aussätzig geblieben. So viele Menschen wären ewig krank, ewig depressiv, ewig arm, ewig in Not, ewig in Schwierigkeiten, weil sie nicht das tun, was sie hätten tun sollen von Anfang an. Wer das Gute und das Richtige kennt und tut es nicht, dem wird sogar das Gute zur Sünde, zum Verderben, zum Verhängnis. Wer das Gute kennt und nicht tut. Wer die Wahrheit nicht kennt und befolgt, wer die Wahrheit kennt und sie nicht befolgt, dem wird es zur Sünde. Sünde ist nichts anderes wie Rebellion gegen Gott. Der Herr sagt dir, Herr Matutis, machen Sie das. Oder Herr Matutis, machen Sie das nicht. Und der Herr Matutis hört nicht. Weißt du, was er macht? Er sündigt. Wenn wir der Stimme unseres Herzens nicht gehorchen, versündigen wir uns. Es ist Rebellion gegen Gott. Was er euch sagt, das tut. Du könntest ein Wunder leben heute. Abend führen, ein fantastisches, herrliches, unbegreifliches Leben, unerklärbares Leben, ein mysteriöses Leben könntest du heute führen, dass alle staunen und sagen, guck mal, was hat der liebe Gott aus ihm gemacht, wenn du auf ihn hören würdest. Und er sagt, das ist so naive Sache, Krüge mit Wasser zu füllen, das ist so Blödsinn. Soll ich so einen Blödsinn machen, Zehnten geben, mich taufen lassen oder Wort Gottes lesen oder diese. Weißt du, wie oft wollte Gott dich auf die Spur bringen? Bei mir passiert es. Weißt du, manchmal frage ich, lieber Gott, was soll ich? Da schreibt mir jemand einen Brief und stellt eine Frage und dann denke ich, was soll ich? Und dann sagt plötzlich der Herr, lies, sag mal, Jesaja 41, Vers 5. Denke ich, das gibt's doch nicht. Das muss ich mal gucken, was da drin steht. Jesaja 41, Vers 5. Und mir geht diese Zahl oder dieses Dat oder diese Bibelstelle oder ich kriege nur ein Stichwort oder was es auch immer ist. Lies das und ich lese nach und das ist die Antwort. Wie viele Antworten verlierst du, weil du nicht nachliest? Du kriegst einen Impuls morgens in aller Früh, wenn Gott zu dir redet, nachts im Traum oder wie auch immer, aber du vergisst es, du lässt es liegen, du nimmst es nicht wahr. Und da geht der Segen vorbei. Der Herr ist vorbeigegangen. Und wie oft geht Gott an uns vorüber? Tagtäglich, x-mal. Und wir haben nicht gehört, was er gesagt hat. Nicht registriert, was er gesagt hat. Nicht wahrgenommen. Guck mal, was hat das Leben von Saul verändert? Er tat sofort. Er tat sofort, was der Ananias sagte. Ja, der hat nicht studiert. Das ist ein einfacher Bruder. Ein nicht einmal ein Apostel. Aber du musst lernen, wenn Gott den Mann zu dir schickt, die Frau zu dir schickt, dass die Leute dann eine Botschaft haben. Ob die jetzt gebildet oder nicht gebildet sind. Gott kann sogar ein Kind benutzen. Gott kann sogar einen Narren benutzen, um dir die Wahrheit zu sagen. Warum zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Warum zögerst du noch? Gott sagt dir etwas und warum zögerst du noch? Und das, was vor 2000 Jahren funktionierte, funktioniert auch heute noch. Erkenne das Geheimnis des Gehorsams. Wenn du aufstehst und das tust, was er sagt, der Herr Jesus in Johannes 9, Vers 7, das ist eine ganz blöde Geschichte. Weißt du, Gott wirkt durch törichte, blöde Geschichten. Gott verzeih mir, aber das ist so. Das ist so, Gott wirkt nicht durch kluge, intelligente, superschlaue Botschaften, Erkenntnisse und Offenbarungen. Da heißt es, und der Herr beschmierte da dem Blinden die Augen mit Spucke. Der spuckte auf den Boden, macht einen Brei und dann beschmierte. Das ist Hygiene. Das ist Hygiene, das ist Sauberkeit. Das ist, verstehst du, beschmiert die Augen und dann sagt er, geh und wasch dich am Teich Siloa. Geh und wasch dich am Teich Siloa. Verrückt. Und jetzt heißt es, glaubst du oder glaubst es nicht? Tust es oder tust es nicht? Stell dir mal vor, der Junge wäre nicht hingegangen, der wäre heute noch blind. Aber das Wunder passierte und er ist blind geboren. Also praktisch, dem sind in dieser Zeit sogar mit diesem Staub, sind sogar Augenkugeln oder ja, sind ja, Augen gewachsen. In dem Augenblick, ein schöpferisches Wunder ist es passiert. Und so weiter, indem er gehorchte. Zögere nicht, wenn Gott sagt, geh, tu das, ob das passt oder nicht, oder den anderen Aussätzigen sagt er, weißt du, der Herr behandelt jeden ganz individuell und anders. Niemand wird gleich behandelt bei Gott. Und Gott weiß, was für Medizin du brauchst. Er weiß, was für Tabletten du brauchst. Er weiß, was dich am besten kuriert. Und dann sagte doch den 10 Aussätzigen, geht und zeigt euch den Priester. Aber Herr, wir wollen mit den Priestern nichts zu tun haben. Das ist eine Sekte oder das sind abgefallen, die sind Gottlose und so weiter. Geht und zeigt euch den Priestern. Und indem sie hingingen, wurden sie vom Aussatz gereinigt. Wenn du gehorchst. Weißt du, und Gott führt uns immer dorthin, wo es unserem Fleisch, dem alten Menschen, unserem Ego nicht passt. Zögere nicht. Wenn es gegen dein Ego ist, sagst, oh Herr, erst recht. Und Herr, ich werde es tun. Ich werde nicht mich abhalten lassen. Warum zögerst du noch? Und du siehst, wir zögern. Aber Herr, Teich Siloa, da sind so viele Menschen da. Oder was denken, was werden die von mir denken? Und was wird der Priester von mir denken? Weißt du, wir müssen gehorchen lernen. Wunder und Zeichen passieren, wenn wir dem Herrn aufs Wort gehorchen. Und zwar Bibelwort, Gotteswort, Rema-Wort, was für Wort auch immer ist. Weißt du, das kann manchmal nur ein Stichwort sein. Wir müssen lernen, dem Herrn aufs Wort zu gehorchen. Da passieren große Wunder. Geh und wasch dich am Teich Siloa. Und der Blinde wurde sehend, kommt nach Hause und alle können es nicht fassen, was da passierte. 4. Mose 26, Vers 14 bis 19. Wenn du aber der Stimme deines Gottes nicht gehorchst, wird all das Negative über dich kommen. Ich habe das schön gemacht. Ich habe das, der ganze Fluch heißt auf Deutsch. Aber ich habe das Negative genommen. Wir müssen Täter des Wortes werden und der Stimme des Herrn gehorchen. Wenn wir nicht gehorchen, passiert genau das Gegenteil. Gott sagt es und du tust es nicht, schlägt es um. Gibt es Sturm und Hagel, Katastrophe, Bedrückung, Depression. Wenn Gott redet, sollen wir sofort handeln. Gott sagte, Pharao, was kommt, baue ich, das werden 7 Fetten und 7 Magenjahre kommen. Und er hat es ihm gesagt. Und jetzt fragte, was muss ich tun? Jetzt, wo ist der Prophet? Wo ist jemand, der sich auf Träume versteht? Sofort ausgelegt. Und Josef bringt auch konkrete Lösungen dann. Da baut Scheunen, lasst uns Scheunen sammeln, in der guten Zeit diese Ernte einbringen. Und du siehst, was passiert, wenn man Gott gehorcht. Träume allein nützen nichts. Die müssen zu Papier gebracht werden, die müssen umgesetzt werden, die müssen einstudiert werden, die müssen aufgeführt werden. Und dann erst, wenn sie aufgeführt worden sind und vorgetragen worden sind und präsentiert worden sind, ja, dann sind die Menschen gesegnet. Der Segen ist immer in der dritten Glied. Bei dir nichts, bei den anderen. Bei deinen Enkeln. Da wirkt der Segen. So ist auch hier. Wenn Gott redet, darf es nicht zu lange warten. Es ist immer jetzt, hier und heute. Das ist also, wenn Gott redet. Ist immer aktuell. So du seiner Stimme gehorchst, wird der Segen fließen. Gehorchst du nicht, dein Herz verstockst. Tust nicht, was er dir sagt, dann wirst du auch nicht das bekommen. Im Gegenteil, du wirst das Gegenteil noch bekommen. Also, es ist besser, dem Herrn zu gehorchen und nicht das Gegenteil einzustecken. Wenn du der Stimme deines Gottes nicht gehorchst, wirst du das Negative kriegen. Gehorchst du aber der Stimme deines Gottes, so wirst du das Positive kriegen. Du bringst die Worte Gottes zur Geltung durch deine Tat, oder es verkehrt sich ins Gegenteil, in Fluch. Bei Gott gibt es keine Massenabfertigung, das ist alles individuell, persönlich, und er redet zu dir ganz persönlich und er nimmt sich Zeit für dich. Er nimmt sich Zeit für dich. Und er gibt dir Träume, Gesichter, Visionen, und du bist es, der diese Dinge wahr macht, verwirklicht, umsetzt. Jesaja 33, Vers 10, jetzt stehe ich auf, sagt der Herr, jetzt erhebe ich mich, jetzt richte ich mich auf. Versuch mit Gott im Gleichschritt zu gehen, jetzt, heute und hier, zögere nicht zu lang. Was Gott tut, tut er immer jetzt. Jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist Predigt. Weißt du, manche Leute werden gesegnet im Gottesdienst und manche nicht. Es hängt von unserer Einstellung ab. Wie stehst du zum Herrn, nicht zum Pastor, unter Umständen auch zum Pastor, der da predigt oder der das vorträgt. Deine Einstellung ist ausschlaggebend. Wie stehst du zu der Sache? Aber wenn du sagst, Herr, rede zu mir, und du wirst sehen, Gott redet zu dir. 1. Korinther 15, Vers 10 sagt Paulus, wie das so geht, wie man zum Täter des Wortes kommt, wie man auf Gottes Wort sofort reagiert. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die Gnade Gottes nicht verscherzen, die Güte Gottes, die Zuneigung Gottes nicht verscherzen. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als alle anderen habe ich mich abgemüht und so weiter, und mit der Gnade Gottes zusammen habe ich gewirkt, mit der Gnade Gottes zusammen. Also du musst mit der Gnade Gottes zusammenwirken. Jetzt ist die gnädige Zeit, jetzt ist die günstige Zeit, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt das ist das Sonderangebot da, jetzt ist die Liebe Gottes da, zu packen. Ob es morgen noch da ist, Gottes Gnade zusammen mit mir. Das ist, wie wir das Ziel am effektivsten, am wirkungsvollsten erreichen. In 2. Korinther 1, Vers 20, da heißt es, alle Verheißungen sind ja, alle Gottes Verheißungen. Und wir sagen Amen dazu zum Lob Gottes. Alle Verheißungen Gottes sind ja. Jesus ist dieses göttliche Ja zu dir für alle Verheißungen. Alle Verheißungen stehen dir zur Verfügung. Gottes Verheißungen sind ja. Amen musst du sagen. Und Amen heißt es, so sei es. So sei es. Gott gibt dir keine Verheißung, und das heißt, ich will etwas noch sagen dazwischen als Einfügung. Gott gibt dir keine Verheißung, wo du Nein sagen würdest. Alle Verheißungen, die Gott dir gibt, sind ja, 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 ja. Gott wird dir nie eine Verheißung geben, wo ein Nein ist. Gott wird dir nie sagen, ich vergebe dir nicht. Gott wird nie sagen, ich heile dich nicht. Gott wird nie sagen, ich brauche dich nicht. Gott wird nie sagen, ich schütze dich nicht. Gott wird nie sagen, ich werde dich nicht versorgen. Gott wird dir nie sagen, ich liebe dich nicht. Gott wird dir nie Nein sagen. Alle Verheißungen sind ja in ihm, zu dir, was es auch immer ist. Ob sie gut sind oder nicht gut sind, das ist dahingestellt. Seine Zusagen sind immer ja. Er will nur das Beste für dich. Und deshalb auch jetzt. Er will auch heute, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten sein, auch wie dieses positive Ja. Und du bist Erbe all der Verheißungen Jesu Christi. Wir sind Erben Christi. Was Jesus gehört, gehört auch dir. Oder was in der Geschichte vom verlorenen Sohn heißt, was meines, das ist auch dein. Jesus sagt, ich bin alle Tage bei dir. Ein Ja Gottes, ein positives Ja Gottes. Also alle Verheißungen sind Ja. Und du musst jetzt Amen sagen. Du musst mit Gott einverstanden sein. Gott klebt an dir. Und es ist, ihr seid unzertrennlich. Unzertrennlich. Gott sagt Ja zu dir und er kommt von dir nicht mehr los. Er kommt von dir nicht mehr los. Du musst jetzt zu ihm Amen sagen. Ja, Herr. Gott geht mit dir, wo du auch hingehst, geht er mit dir. Wenn du sündige Wege gehst, Gott geht mit dir und dann zieht er dir an die Ohren. Gott geht überall mit dir, weil Gott Ja zu dir gesagt hat. Er sagt, ja, ich bin bei dir, ich werde bei dir bleiben, egal am Sonntag oder am Werktag. Ich bin alle Tage bei dir, in guten und schlechten Tagen. Ich habe mich mit dir verlobt. Ich bin bei dir. Aber weißt du, du musst zu Gottes Wegen, zu Gottes Führung Ja sagen. Und sagen, ja, wenn der Herr sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, und dann sagst, ja, Herr, ich gehe deinen Weg. Ich lasse von meinem Weg jetzt ab. Also mein Weg ist sowieso, ich sehe ab, das geht irgendwo in den Abgrund. Aber ich gehe jetzt deinen Weg. Fang an, Gottes Weg zu gehen. Und finde heraus, was Gottes Weg für dich ist. Zögere nicht, wenn Gott dich ruft. Weißt du, wir wollen immer so fromm, so heilig, so großartig. So spricht der Herr. Nein, Gott sagt, ich bin bei dir. Ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Mit meinen Augen werde ich dich leiten. Und du musst sagen, ja, Herr, es ist in Ordnung. Und ich befehle dir meine Wege, hoffe auf dich. Und du wirst mir alles wohl machen. Es soll gelernt werden, Amen zu sagen, so sei es. Aber Herr, da wollte ich ja nie, ich wollte nie, dass der Ananias mir begegnet. Ja, Herr, Amen, das ist dein Wille. Du hast keinen besseren gefunden als Ananias. Aber zu Matthäus, da werde ich nicht hingehen. Ja gut, dann wartest mal, machst noch ein paar Ausflüge und durchwanderst mal ein bisschen so die Gegend und guckst mal, wo's, vielleicht woanders gibt es viel was Besseres und was Schöneres und was Edleres und dann vielleicht kommst du wieder. Viele Leute sind wiedergekommen und kommen immer wieder und wo die nicht hinkommen, dann verrennen die sich nachher. Was ist das Wichtigste? Ich möchte von Leo Tolstoi eine kleine Geschichte nacherzählen, versuche ich, das ist zu lang natürlich, um die ganze Geschichte zu erzählen, was das Wichtigste ist. Ein Kaiser wollte Antworten auf drei Fragen haben. Welche Zeit ist die beste für jede Sache? Welche Menschen sind die wichtigsten, mit denen er zusammenarbeiten sollte? Und die dritte Frage war, welche ist die wichtigste Sache in seinem Leben, der tun sollte. Ich versuche das mit meinen Worten, mit meinen Bildern, das kurz wiederzugeben. Und so weiter. Und die Leute, seine Weisen und Gelehrten, gaben verschiedene Antworten. Der Kaiser bekam so viele Hinweise. Die Leute sind immer schlau, wenn der Kaiser was fragt. Und der eine riet und so weiter, du musst einen Zeitplan anlegen, Terminkalender, etc. und so weiter. Ein anderer sagte, du musst alles im Voraus planen. Und der andere sagte, Kaiser, du brauchst gute Ratgeber und du brauchst Hilfe, die dir helfen zu entscheiden und so weiter. Aber die Antwort war für ihn nicht befriedigend. Er sagte, das weiß ich ja schon alles. Und so weiter. Und wenn ich Priester einsetze, hat der andere empfohlen. Oder wenn du Priester einsetzt oder gute Verwalter. Und dann wird es alles klappen. Das hat er ja zum Teil gehabt. Oder du sollst dich auf deine Ärzte verlassen und mehr tun, was deine Ärzte dir sagen und so weiter. Oder was deine Krieger sagen. Also da war er nicht zufrieden auf diese Antwort. Dann gab noch ein paar andere, die ihm noch Ratschläge gaben, die Frommen wahrscheinlich, du musst dich mit Religion befassen, mit Glauben und Gott und so weiter. Andere sagten, du musst dich mit der Kriegskunst befassen. Also mit keiner dieser Antworten war der Kaiser zufrieden. Und dann hat ihm jemand geraten, da gibt's noch etwas, eine Lösung. Du musst einen Einsiedler aufsuchen. Und da gibt es einen ganz weit weg dort in der Ebene, Der hat die Erleuchtung, der ist ein frommer Mann, der achtet niemand, nimmt keine Geschenke an, der behandelt alle Menschen gleich. Der könnte dir vielleicht eine Antwort geben. Und der Kaiser hat sich dann als armer Bauer verkleidet, ging dorthin und die Diener ließ er dann am Fuß des Berges stehen und sagte, ich gehe jetzt als Bettler zu diesem Einsiedler und frage die Antwort, vielleicht weiß er, was die Antwort ist oder die, auf meine Fragen, die ich habe. Und als er dann den Wohnort des Einsiedlers erreichte, war der Einsiedler gerade im Garten beschäftigt, winkt mit dem Kopf und hat seinen Garten umgegraben. So war er da beschäftigt und die Arbeit war schwer. Und dann kommt der Kaiser zu ihm und sagt, Mann, Heiliger, du bist bestimmt müde, kann ich die Schaufel nehmen und graben? Ja, kannst machen. Und du kannst dich ausruhen, das hat er auch getan. Und dann sagt er, ich habe ein paar Fragen, so beim Graben. Ich habe ein paar Fragen, welche Zeit ist die beste Sache, welche Menschen sind die wichtigsten Menschen und was ist die wichtigste Sache, die ich überhaupt tun sollte, worauf kommt es wirklich an. Und der Einsiedler hört sich den Kaiser aufmerksam zu, aber er grub, sagt, graben Sie ruhig weiter, dass Sie können hier ruhig weitergraben. Und der Einsiedler ruht sich aus und dann sagt der Einsiedler, du, jetzt könnte ich wieder, jetzt bin ich stark genug, jetzt könnte ich wieder weitergraben. Und ja, gut, dann ruhen Sie sich ein bisschen aus. Und so ging das und stellt wieder die Fragen, was ist das Wichtigste, worauf kommt das wirklich an? Und ja, gar nichts. Und dann sehen Sie plötzlich, wie hinter dem Gebüsch da oder aus den Sträuchern ein Mann sich krümmt und blutet oder was irgendwie was Böses passiert ist, wieder nach vorne kommt und kommt gerade da auf freie Feld, bricht zusammen, die beiden rennen hin, der Kaiser und der Einsiedler heben den auf, führen nach Hause, sehen sie, dass er Messer im Bauch hatte und blutet und die binden da die Wunde zu, bringen den in die Herberge, also bei dem Einsiedler, behandeln diesen Mann, der unter die Räuber gefallen ist, Gänsefüßchen, unter den Räuber gefallen ist, behandeln und so weiter, pflegen sie und dann sagt der Einsiedler, geh, renn schnell zum Wasser runter, hol Wasser, der Mann braucht Wasser, der hat Durst, sonst überlebt er nicht. Und die pflegen den Mann, wird Nacht, die sind erschöpft, die Sonne geht schon am Himmel unter und die schlafen ein und der Mann wird wieder verarztet, dass er da unter den Räuber fiel. Und dann gegen Morgen geht die Sonne auf, erblickt der Kaiser, das ist, aber nicht der Kaiser, er sieht der Überfallene, sieht, das ist doch der Kaiser. Majestät, ich bitte um Vergebung. Dann sagte er, warum bitten Sie mich um Vergebung? Ja, ich habe im Hinterhalt im Gebüsch gewartet, ich wusste, dass Sie hierher kommen und ich wollte Sie auf dem Nachhauseweg überfallen, weil ich möchte mich an meine Familie, was Sie angetan haben, mich rächen. Sie haben mich enteignet, Sie haben alles mir geraubt und so weiter, Sie haben alles zerstört. Aber jetzt haben Sie mein Leben gerettet, Majestät, verzeihen Sie mir. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Verzeihen Sie mir. Dann hat der Kaiser gesagt, aber guck mal, wie schnell man sich versöhnen kann. Wie schnell Versöhnung funktioniert. Okay, dann geht's weiter und Sie sind versöhnt, also die Sachen. Und dann fragt auch der Kaiser den Einzelnen, sagen Sie mal, was ist jetzt auf meine Fragen? Sie sind noch gar keine Antwort bekommen. Dann sagt er, Sie haben schon die Antwort bekommen. Auf alle Ihre drei Fragen. Wer ist der Wichtigste und was ist die wichtigste Zeit und worauf kommt es wirklich an im Leben und so weiter? Sie haben ja schon alles bekommen, die Antworten. Und du hast es. Du hast ja hier diesem Mann geholfen, du hast dich versöhnt im richtigen Moment und dergleichen. Und der Kaiser sagt ja, meine Soldaten stehen da hinten Wache, standen Wache und die wollten mich schonen, deshalb haben sie dich da gelünscht oder lynchen wollen. So, du siehst also, und ich werde für dich sorgen, dass mein Leibarzt dich verarztet und ich werde dafür sorgen, dass alles in Ordnung kommt. Und dann sagt der Einsiedler, sehen Sie, Sie haben alles erreicht, was Sie erreichen wollten und was Sie wirklich lernen sollten, worauf es wirklich ankommt. Die Situation zu nützen, einem zu helfen, wenn einer erschöpft ist, einem Menschen zu dienen. Sie haben ja alles getan und Sie haben ja gelernt. Sie haben alles gelernt, was Sie lernen wollten. Und der Kaiser hat sich bedankt und sagte, das ist okay. Was ist das Wichtigste? Der Mensch, der daneben liegt, dem ich jetzt helfen soll, die Arbeit, die mir vor die Füße gelegt wird, die tun. Und die wichtigste Zeit ist, einem Menschen zu dienen, ein Leben zu retten. Das ist die wichtigste Zeit, der wichtigste Augenblick und der wichtigste Moment, einfach Gutes zu tun. Du hast es rausgefunden. Geh hin. Und der Kaiser ging und war zufrieden. Er hat die Antwort bei diesem Mann bekommen, indem er das Praktische angepackt hat, das Praktische getan hat, das Notwendige getan hat. Du hast Mitleid gehabt mit meinem Alter. Du hast den, der auf dem Rücken, der überfallen war, dem hast du geholfen und so weiter. Du hast ja alles getan. Und die Frage ist, tust du das, was du tun solltest? Nicht, was du nicht tun solltest. Oder nicht, was du meinst zu tun, zu sollen. Sondern das, was dir vor der Hände tut. In der Bibel heißt es immer wieder, ja, wie geht es jetzt weiter, mein Herr? Da was sagen die Propheten immer, das ist eine prophetische Rede. Du möchtest ein prophetisches Leben führen. Und wenn du ein prophetisches Leben führen willst, und die Propheten sagen immer, das, was dir vor der Hand kommt, das tu. Oder anders, bei anderen Propheten heißt es, was dir vor die Füße kommt. Das, worauf du stößt, das tu. Das ist prophetisches Leben. Das ist prophetisches Agieren und Handeln. Das, was dir vor der Hand kommt. Plan nicht so groß und sagst, ja, wenn ich das hätte und jenes hätte und dieses hätte, so wie diese Weisen oft tun, die ganzen Schlauen, die wollen alles perfekt haben. Nein, was dir vor der Hand kommt. Was kommt dir vor der Hand? Was ist dir heute vor die Hand gekommen oder vor die Füße gekommen? Was ist dir heute begegnet? Und auch an Dummheiten und Torheiten, der Überfallene da, der in seinem Blut liegt. Erkenne das göttliche Timing. Gott schickt dir etwas vor die Füße. Beim Herrn Jesus heißt es, und es begab sich. Der Herr Jesus hat nicht so einen Terminplan gehabt, wie wir das haben heute so, sondern es begab sich. Da geht er des Weges, da kommt ein Leichenzug vorbei und er bricht den Leichenzug, weckt es, den Jungen da auf oder was das auch war, Mädchen nächstes Mal. Und was dir vor der Hand kommt, es begab sich. Und immer wieder, es begab sich. Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen, aber eure Zeit ist immer. Du brauchst diese göttliche Zeit und du musst dein Leben leben in deiner Zeit. Aber dieses Kairos, der richtige Augenblick, den musst du immer abpassen. In Apostelgeschichte 17, 31, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch angewiesen hat oder ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferwecke. Gott hat einen Mann bestimmt, das ist Jesus. Gott hat einen Tag bestimmt. Gott hat einen Tag bestimmt. Und jetzt, du sagst Amen. Wenn die bestimmte Zeit, der bestimmte Moment kommt, bestimmte Führung kommt, bestimmte Fügung kommt, wenn die Zeit sich erfüllt, du sagst Amen. Jetzt ist es. Das ist es. Das ist es. Davon habe ich geträumt. Das ist die Gnadenzeit. Das ist der richtige Moment. Weißt du, es gibt so Schnittpunkte. Und wenn du an diese Kreuzung, an diesem Schnittpunkt kommst und wir stehen und ich spüre, einige sind hier an der Kreuzung irgendwo, so eine Schnittstelle, diese bestimmte Zeit. Du bist schon bestimmte Zeit gläubig, du folgst eine bestimmte Zeit schon dem Herrn Jesus nach, du tust Gottes Willen schon eine bestimmte Zeit. Und jetzt kommt, dass Gott plötzlich deinen Weg kreuzt. Und das kannst du nicht raussuchen, wenn Gott deinen Weg kreuzt. Ich denke nur an Simon von Kyrene. Der kam vom Feld zurück, von seiner Feldarbeit, und da ist uns so ein Spektakel da. Da wird jemand zum Scheiterhaufen geführt oder zur Kreuzigungsstätte. Der trägt sein Kreuz, bricht zusammen. Der römische Soldat sagt: Du, hilf dem Mann da, das Kreuz tragen. Der hat gar keine Idee gehabt, keinen Plan gehabt, hat gar nicht vorgehabt, dem das Kreuz zu tragen. Der wollte nicht auf dem Kreuzweg Jesu treten, aber plötzlich ist er hineingezogen in eine Sache: Du, trag dem das Kreuz. Der wusste nicht einmal, wer der Verurteilte da ist. Trag ihm das Kreuz. Du weißt manchmal gar nicht, mit wem du etwas zu tun hast. Jesus ist der nächste Nachbar. Und Jesus und Simon von Kyrene tragen, wer bist du eigentlich? Was wolltest du eigentlich? Warum wirst du jetzt gekreuzigt? Was ist passiert? Erst vielleicht auf dem Kreuzweg haben die sich miteinander noch ein bisschen kommuniziert und unterhalten. Wer bist du? Der hat gar nicht ernst genommen. Der war nachher froh, dass er wieder laufen konnte, dass der nicht gehängt wurde. Aber du siehst, was später passierte. Zwei der Söhne von Simon von Kyrene sind Aposteln geworden. Rufus und Alexander. Zwei der Söhne. Nur weil er zufällig, bei Gott gibt es keine Zufälle. Deshalb zögere nicht, wenn du gezwungen wirst, Dinge zu tun, die du nicht tun willst. Du tust für Jesus. Du wirst gezwungen, eine Sache anzupacken. Zögere nicht. Stell dir mal vor, der hätte gesagt, mach ihn nicht. Dann hätte der römische Soldat ihm schon was vorgebetet. Und er hat die Peitsche gespürt. Die Zeit der Kreuzigung Jesu war eine Schnittstelle oder Welten, Zeiten zusammenstießen. Und so ist permanent passieren Dinge. Plötzlich lade dich jemand auf der Straße ein und sagt, kommen Sie mal hierher, da ist was, da läuft was. Heute ist Gnadenzeit, das ist eine Schnittstelle. Und das war eine Gnadenzeit für Simon von Kyrene. Weißt du, und sind die Gnadenzeiten sind Zeiten, die du nicht rausgesucht hast, die du nicht geplant hast, die nicht in deinem Terminkalender stehen. So auf dem Nachhauseweg, von deiner Arbeit, hast genug geschafft und genug gearbeitet, genug geschwitzt und plötzlich wirst du in etwas hineingezogen, ein Autounfall. Nur als Beispiel. Da stoßen zwei zusammen und wer weiß, warum die beide zusammengestoßen sind. Gott hat vielleicht einen Plan mit den beiden. Anders wären die beiden nie zusammengekommen. Anders hätten sie einander nie kennengelernt, als wenn sie so zusammen rumpeln. Und meistens, wenn zwei Leute zusammen rumpeln, hat es eine Geschichte, hat es eine Bedeutung, hat es einen Zweck. Und jetzt sagt nicht, das hat der Teufel mir geschickt. Pfui, das mag ich nicht. Nein, Simon von Kyrene und Jesus, das hat der Herr zusammengefügt. Und es gibt so viele Fügungen. Und der Herr fügte. Und der Herr fügt auch. Deshalb, wenn Gott wirkt, zögere nicht. Manchmal musst du ins Krankenhaus und weißt gar nicht, warum. So eine blöde Sache, verstehst du? Aus dem heiteren Himmel wirst du mit Notarzt eingeliefert, bist einfach mal dort und fragst dich, warum. Und ich denke nur an Horst, verstehst du? Drei Leute führt doch der gute Mann zum Heiland. Oder mit Lilo zusammen, der erzählen, sie beten Psalm 23, uns Vater unser und sind ergriffen, verstehst du? Wir fragen uns mal, nicht wegen dir. Vieles, was bei dir passiert, ist nicht wegen dir, sondern wegen der anderen. Damit andere durch dich gesegnet werden. Du sollst ein Segen sein. Warum du mit manchen Umständen zusammenkommst, wo du nicht verstehst, ist, weil Gott dich segnen möchte. Du betest, Herr, segne mich. Ja, und der Herr führt dich da, wo du ein Segen sein könntest und läufst davon. Und sagst, bitte betet, dass ich die Nachbarn, diese bösen Nachbarn, so schnell wie möglich loswerde. Aber diese Nachbarn sollen gute Nachbarn werden. Aber Sünder sollen Heilige werden. Das ist Gottes Wille. Zögert nicht. Wenn Gott wirkt, dann lerne dein Leben als die zweite Chance und sagst, jetzt habe ich manches verpasst, aber Herr, hilf mir, dass ich wieder gut machen kann. Hilf mir, dass sie wieder gut machen. Wenn du die Gegenwart Gottes spürst, warte nicht bis Ultimo. Du spürst jetzt juckt's mich. Weißt du, jetzt reizt mich. Jetzt habe ich so ein Gefühl, jetzt könnte ich was. Und wenn du spürst, jetzt könnte ich was, jetzt bin ich was, dann tu es was. Das ist im Augenblick, da bist du in guter Verfassung. Morgen kannst du sein, dass du nicht mehr in so guter Verfassung bist. Jetzt spürst du, du hast nicht jeden Tag die Salbung. Du hast nicht jeden Tag den Segen, du hast nicht jeden Tag die Kraft, aber wenn die da ist, tu das und verspiel nicht. Ich denke nur an Simson. Simson hat die Kraft Gottes verspielt in seinem Leben. Dieser Herkules, dieser Mann, der die Tore von Hebron davontrug, wo 20 Männer nötig waren, um das Tor zu schließen, trägt der allein auf die Schulter 20 Kilometer weg. Und dieser Mann verspielt seine ganze Kraft. Und wie viele Kinder Gottes verspielen ihre ganze Salbung? Einfach so das nette, die eine, weiß nicht, wie die hieß, aber die zweite hieß Delilah. Mit dieser Delilah sich amüsiert und amüsiert und amüsiert und amüsiert. Und der Zug ist abgefahren. Und wie viele Menschen amüsieren sich und verspielen das ganze Leben. Die gute Zeit, die gute Kraft. Und dann wird er verraten, ihm werden die Augen ausgestochen. Und jetzt muss er in der Mühle der Philister von morgens früh, dieser starke, dieser Riese, dieser Herkules, die Mühle der Philister treten und dann so ein Schauspiel für den Gott Dagon, der Philistergott, dann jetzt machen sie ein Fest. Und dann sagt er noch einmal, Herr, als sie sich so lustig und lächerlich machen über ihn, noch einmal, ist eine böse Sache, keine gute Sache, aber noch einmal, ich will mich rächen. Das ist also, wenn Gott dich nicht benutzt, benutzt der Teufel als Rache. Denen zeige ich es, denen sage ich es, denen gebe ich es. Noch einmal, ich mich für meine Augen rächen. Nur für seine Augen, nicht für Gott. Für seine Augen will er sich rächen, weil sie ihm die ausgestochen haben, damit er nicht davonläuft. Weißt du, was hat der Mann getan? In seinem Tod riss er 3000 Leute mit in den Tod, als er diesen Tempel des Dagons zerstörte. Zögere nicht, wann Gott dich gebraucht und verspiele nicht die Gnadenzeit. Sei nicht oberflächlich, sei nicht leichtfertig, sei nicht leichtsinnig, wenn Gott dich ruft. Spiel nicht mit der Sünde, das ist gefährlich. Du siehst an Simson alles verplempert. Wo ist die Kraft geblieben? Wozu geboren als ein Messias? geboren als ein gewaltiger Heiland und Erlöser Israels, eine gewaltige Aufgabe gehabt, alles verspielt. Wir haben ja die Predigt gehabt von Stentons, weil er die dunkle Stelle seines Lebens nicht aufgearbeitet hat. Wenn du die dunkle Stelle deines Lebens nicht aufarbeitest, wirst du alles verspielen. Und da gibt es der Fresser. Der Fresser will deine Kraft auffressen. Simson, seine ganze Energie, seine Kraft, seine Haarlocke wurde aufgefressen. Nur eine Haarlocke, eine Lappalie, eine Kleinigkeit. Aber an dieser Haarlocke hing so viel dran. Zögere nicht. Zögere nicht, wenn Gott dich ruft. Du weißt nicht, wann es wieder mal ist. Viele Menschen haben verpasste Gelegenheiten, massenweise. Ich habe in Heilbronn, in Stuttgart einen Mann gehabt. Was der gebetet hat, das geht auf keine Kuhhaut. Der hat gefleht, der lag auf sein Angesicht und Gott, du musst. Und mir hat es irgendwo mal gereicht, dass überhaupt nichts passiert ist. Kein Ruck vorwärts und kein Ruck rückwärts. Der war immer noch derselbe. 2-3 Jahre ging das so. Du musst. Hat mit dem Teufel versucht, hat mit Gott versucht, nirgendwo mehr geklappt. Herr, ich flehe. Und was der gebetet hat, so viel habe ich nicht gebetet. Weißt du, wenn du Gottes Willen tust, musst du nicht so viel beten. Aber derjenige, der den Willen Gottes nicht tut, der muss sehr viel beten. Und was hat der Kerl gebetet? Ein älterer Mann im mittleren Alter damals. Und irgendwo habe ich gedacht, ich muss mir den Mann vorknüpfen. Habe ich gesagt, Herbert, in deinem Leben ist irgendetwas passiert. Dass du so rings und rings und nicht durchkommst. Kein Durchbruch. Vorwärts, weder vorwärts noch rückwärts. Du bist voller Aktion im Geistlichen, du betest und liest die Bibel in der Straßenbahn. Wenn er zur Arbeit fuhr, hat er die Bibel gelesen. Wenn er nach Hause fuhr, hat er die Bibel gelesen. Seine Frau sagt, der liest nur noch die Bibel und er will mit was anderem gar nicht mehr zu tun haben. Er sucht Gott, er kniet die ganze Zeit, dass die Knie schon hart geworden sind und hat keinen Frieden. Keinen Frieden. Und ich sage, Herbert, ich will mit dir jetzt mal Klartext reden. Ich will die Wahrheit wissen. Was ist mit dir passiert? Dann sagt er, ja, vor vielen, vielen Jahren, Gott hat zu mir geredet. Ich war in einer Großversammlung, große Veranstaltung, glaube ich, Billy Graham oder irgendjemand. Also auf jeden Fall eine große Versammlung in Stuttgart. Und der Prediger sagte, du bist der Mann, heute ist dein Tag. Und hat mit dem Finger gezeigt und genau auf mich gezeigt. Du bist der Mann, heute ist deine Stunde. Heute ruft der Herr dich. Komm nach vorne. Einmal. Ich glaube, 3-4 Mal hat der Pastor gerufen und immer wieder, du da hinten. Und ich wusste ganz genau, dass ich das bin. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin rückwärts rausgegangen aus der Versammlung. Und dann sagt der Prediger noch, und der du jetzt raus zur Tür gehst, Gott geht dir nach und du wirst keine Ruhe haben, bis du zum Herrn gekommen bist. Und ich bin weg und ich habe seitdem keine Ruhe mehr. Du siehst also, wenn Gott redet und mehrmals und sogar den Diener Gottes benutzt in eine große Versammlung und sogar mit dem Finger auf einen zeigt und du läufst Gott weg. Und es sind etwa 7-8 Jahre vergangen seit dieser Veranstaltung da und so weiter. Und dann kam er zu uns und sucht den Herrn und findet nicht. Er sagt, so hockt, das ist die Stunde Gottes. Du musst jetzt eines bitten, Herr, gib mir noch die nächste Chance, die zweite Chance. Herr, begegne mir einmal. Er sagt, Herbert, wir knien uns jetzt hin und wir beten jetzt nicht mehr. Herr, begegne mir, Herr, erlöse mich, Herr, schenk mir deinen Frieden, Herr, nimm mich als dein Kind auf und so weiter. Nein, Herr, gib mir jetzt die zweite Chance. Noch einmal, so wie beim Simson, aber im positiven Sinn, noch einmal möchte ich dir begegnen. Ich habe lang genug gezögert, lang genug, 7 oder 8 oder 9 Jahre, eigentlich schon mehr, denn 7 Jahre war er, wo er noch in seiner Irre war, in seiner Wüste war. Das war wahnsinnig. Da hat sich die Haare ausgerauft, muss vorstellen. Der sagt, ich habe mir manchmal, wenn ich so gebetet habe, einen ganzen Büschel Haare in der Hand gehabt. So wahnsinnig. So kann einer hinkommen, wenn er nicht auf der Stimme Gottes, auf den Zeitpunkt Gottes achtet, der wird wahnsinnig. Der wird verrückt. Der landet in Psychiatrie. Wenn Gott ruft, es ist höchste Zeit. Das ist der Augenblick. Er sagt, Herbert, und jetzt sagst du, Herr, das ist jetzt deine Stunde und ich nehme jetzt und ich fange einen neuen Anfang. Vergiss, was alles war, vergib mir, ich bin der verlorene Sohn, ich komme nach Hause. Und dann, ja, geht es so einfach. Er sagt, das ist ganz einfach. Mach nicht so kompliziert. Gott ist nicht kompliziert. Und sagt, jetzt ist die Stunde, Herr, und ich komme zu dir, verzeih mir, was da war, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich jetzt nach vorne aus. Weißt du, du kannst an deiner alten Geschichte, an den verpassten Gelegenheiten dich todkrank fressen. Dich kaputt fressen, dich ruinieren, was früher war und so weiter. Jetzt ist der Tag, jetzt ist die Stunde. Und er stand auf, ist das wahr? Ist das wahr? Ja, er sagt, du bist jetzt Kind Gottes. Und von dem Moment war er anders. Aber du musst die zweite Chance von Gott erbitten und sagen, jetzt Schluss damit, Wir sind lang genug in der Wüste gewesen, lang genug die Hölle durchgemacht, lang genug depressiv und wahnsinnig geworden und lang genug mich gekasteit und gequält und geplagt. Jetzt, Herr, ich lebe von deiner Gnade. Deine Gnade. Und du brauchst heute eine neue Gnadenstunde. Und das ist der Augenblick, deine Stunde. Wenn ihr heute meine Stimme hört, sagt der Herr, verstockt euer Herz. Nicht, dass es euch so geht wie denen dort in der Wüste. Die haben gesagt, wir können es nicht hereinkommen. Wir schaffen es nicht. Weißt du, das ist, was der Teufel sagt. Du schaffst es nicht. Es kannst nicht. Es geht nicht. Du hast verpasst. Herbert, du bist verloren. Nein, das ist deine Stunde. Verstock dein Herz nicht. Es ist die angenehme Zeit. So, wenn du sie hörst, jetzt ist, der Pastor hat es gesagt, ich darf kommen. Gott hat Ja zu mir gesagt. Alle seine Verheißungen sind Ja. Egal was es ist, du hast deine Heilung verpasst, du hast deinen Segen verpasst, du hast deine Salbung verpasst, du hast deine Berufung verpasst, du hast alles verpasst und alles vermasselt. Vergiss es. Gott hat Ja zu dir gesagt, ich will dich haben. Und das ist mir ein auserwähltes Werkzeug, sagt der Herr zum dem Mörder Saul von Tarsus. Der ist noch nicht bekehrt, noch nicht getauft, noch nicht geisterfüllt. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug und zwar von Anfang an. Gott hat Ja zu dir gesagt von Anfang an, da bist du noch gar nicht geboren worden. Da hat dich noch niemand deinen Namen gegeben und niemand dich irgendwie geliebkost oder auf die Arme genommen. Du warst noch irgendwo weit weg. Da hat Gott sich zu dir bekannt. Ich habe dich je und je gerufen und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und wir sagen Amen. 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 Lass uns aufstehen.